Schönen guten Abend. Mein bürgerlicher Name ist Vandalismus und ich bin bei Krachfink, die ich sehr mag und sehr viel höre, weil die echt viel Ahnung davon hat, was sie da macht. Und genau so ein liebenswertes kleines Format ist wie ich. Yeah.
Erster Eindruck von dem Album, als ich es gehört habe, war, es wirkt alles ein bisschen aufgeräumter, ein bisschen geradliniger, ein bisschen sortierter. Ist das, würdest du das bestätigen?
In welchem Bezug? Auf die Themen, auf die Struktur, auf die Songs? Wie meinst du das?
Also beides. Als ich schon das Artwork gesehen habe, dachte ich mir so, im Vergleich zu Gloria und Schwefel und Bombers von Burundi, dachte ich mir so, okay, das ist jetzt, man sieht eine Frau mit brennenden Haaren, die in einem auflösenden Prozess ist, würde ich sagen. Und vorher war alles immer sehr wuselig und alles immer sehr düster und sehr, ja, so, es hat irgendwie alles gewirkt wie skizziert, aber nicht so richtig festgelegt. Und da jetzt zum ersten Mal war so, okay, ich sehe eine Person und ich kann mich an irgendwas festhalten. Und das hat sich auch durch die Texte so mitgezogen. Ich hatte den Eindruck, dass das alles geordneter ist und nicht mehr so in so einem Findungsprozess. So kam das jetzt irgendwie bei mir an. Alles eigentlich, wirklich von den Beats angefangen, von den Samples. Es gibt nicht so viele Samples, die Samples sind akzentuierter. Es wirkt auf mich alles überlegter.
Okay. Ja, kann ich, also ist das was Gutes?
Gute Frage.
Immer nur Gegenfragen, super. Ne? Auch geil.
Ja, ich wollte gerade sagen, super, das ist so ein typisches Vandalismus trifft Nadine Interview. Ich weiß nicht, ob das was Gutes ist. Ich würde es erstmal vollkommen neutral sehen.
Okay. Ja, es kann gut sein. Also ich empfinde es halt als ruhiger, also als ein bisschen kleiner. Also kleiner ist vielleicht falsch gesagt, aber es ist so ein bisschen, es ist nicht so eine große Grabbelschublade, finde ich. So vorher war es halt immer so eine Spielekiste, die dann, ne, wo so Lego und Duplo, alte Duplos drin sind. Also Duplo die Süßigkeiten, nicht Duplo die Legos. So, und jetzt habe ich das Gefühl, okay, es ist so ein bisschen kleinerer, greifbarer Rahmen. So hätte ich das ein bisschen definiert. Mit dem Cover, ich meine, das ist das Erste, das Freunde lügen nicht, war ja auch ein bisschen aufgeräumter. Ich meine, es war ein bisschen aggressiver durch die Frau, aber ja, mag sein. Also das würde nicht meiner aktuellen Situation widersprechen.
Ich finde, es lässt irgendwie mehr Interpretationsspielraum, wie du jetzt gerade gesagt hast. Man hat irgendwie das Gefühl, man kann mehr von sich reingeben. Gerade jetzt bei dem letzten Album habe ich mich sehr extrem so in der zuhörenden Position gefühlt. Ich dachte irgendwie so, okay, Vandalismus will mir was erzählen, halt die Fresse, hör jetzt einfach mal zu, was er aus seinem Leben erzählt und schau mal, ob da irgendwas für dich dabei ist. Und jetzt finde ich, ist es irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, du wirfst Brocken hin, aber es ist irgendwie so, man kann mehr von sich reingeben. Ich finde schon gleich bei dem Opener, der Opener heißt Kotaro lebt allein, eine super süße Serie auf Netflix von einem 4-Jährigen, der in eine Apartmentsiedlung zieht und wie so süß in der Beschreibung steht, seine Nachbarn kennenlernt. Mhm. Da kannst du vielleicht schon mal gleich sagen, also das Intro, der erste Track ist quasi so ein bisschen stimmenverzerrtes. Ich glaube, es ist ein Ausschnitt aus einem Interview von einem Rapper oder einer Rapperin.
Er ist von Rockstar, aus dem Podcast, aus dem Radio Nukular Podcast. Einfach so. Das stand ja mal so fest an, dass wir ein Feature zusammen machen und das hat dann aber doch nicht geklappt. Das ist das aber eher zufällig passiert. Also es ging jetzt nicht so berechnend, wie ich das eingeleitet habe, aber ich habe das dann zwischendurch gehört und dann dachte ich so, oh, das ist aber auch noch geil, das trifft es einfach auch so richtig gut. Und dann hatte ich noch, ne, Beats hatte ich ja eh noch ein paar und dann war es so, ja, cool. Das war eigentlich nicht geplant. Manchmal mache ich ja so ein bisschen, manchmal schmücke ich halt mehr aus, was du sagst mit den Samples. Manchmal ist es ein bisschen simpler, dann sind halt keine Skits und keine Intros und jetzt war das so, ja, okay, das cool, das hat gepasst. Und dann dachte ich, ja, komm, das ist noch ein geiles Intro, das erklärt schon wieder, worum es geht. Das ist wieder nur, dann doch irgendwie ist es doch immer noch Nerd-Shit und das ist auch geil. Und ich finde, er erklärt das auch ganz gut. Also, dass man natürlich mit ab so einem gewissen Zeitraum, wo man ja dann doch irgendwie mit Menschen interagiert, also, ne, also wenn man dann irgendwas macht, was Kreatives macht, das raushaut und in die Welt und das dann doch ein paar Leute erreicht, dann kommt ja der Reflexionsprozess automatisch. Also dass du dann schon merkst, was kommt da zurück, was sehen die in dir, was, ne, so, so, das lässt sich ja nicht ganz vermeiden, es sei denn, man würde halt alles über eine Zwischenperson halt raushauen und selber gar nicht seine Social Media Sachen halt lesen oder machen, so, aber irgendwie kriegt man es dann ja schon mit, so dass du denkst, ne, das, also das super tolle Sachen, erstmal am Anfang ist natürlich, dass alles mega geil ist, wenn irgendwas ist, so, und du denkst, ne, die ganze Zeit ploppen irgendwelche super schönen Endorphin-Dinger auf und ja, ich darf das machen und ich bin jetzt plötzlich da und ich habe jetzt plötzlich ein Bändchen als Artist und ne, also das mehr, dann kommen halt schon noch auch Sachen dazu, dass du denkst, so, hä, du bist mein Seelenverwandter, so, ne, du schreibst mir auf Insta, du bist mein Seelenverwandter und guckst mir dein Profil an und du trinkst Weißwein und fährst halt irgendwelche komischen Autos, so, dass du denkst, hä, okay, ne, also das, irgendwann kommst du ja schon da rein, so versuchsweise zu verstehen, wer dich da hört, obwohl das einfach auch überhaupt nicht funktioniert, also bei mir halt nicht funktioniert, weil es sich gefühlt ja auch ändert dann, ne, bei 11 Jahren und ja, so ist das dann, dass man schon sagen will, ab und zu auch genervt ist, also nicht natürlich nicht grundsätzlich, aber ich darf ja auch zwischendurch sagen, Alter, oder ich sag's dann natürlich nicht, ich sag dann halt nix, Marge Simpson-mäßig, wenn du nichts Gutes sagen willst, aber dass ich zwischendurch denke, so, Mann, Alter, so, ne, dass du nicht für jeden Pups dankbar bist, sondern dass du zwischendurch denkst, ja, du bist auch voll der Otto, Alter. Bloß weil du meine Mucke hörst, bist du halt nicht geil. Und ich muss dich auch nicht geil finden. Da sind natürlich auch irgendwelche Trottel dazwischen, sondern den, ne, ich habe natürlich kein Interesse daran, in Konflikt manchmal zu gehen oder irgendwie so. Also generell nicht, aber ich muss jetzt nicht mehr alles mega hart abfeiern.
Vielleicht kann man das jetzt auch wirklich erst nachvollziehen, wenn man das Intro gehört hat, weil ich finde es gar nicht so klar, ob du dich jetzt über die Person lustig machst, so nach dem Motto, der denkt hier auch irgendwie, er wäre jetzt krasse Künstler und so, die Leute müssen auch mal raffen, wem die da zuhören und so.
Ja.
Und ich habe wirklich so, ich war in einem ständigen Schwankungsprozess. Ich dachte mir so, ja, der Satz ist irgendwie Bullshit, aber ey, der nächste Satz ist auch wieder total richtig. Würdest du jetzt sagen, dass du diesem Statement zu 100% zustimmen kannst? Also hast du es draufgenommen, weil du sagst so, ja, genau so ist es oder so nur in Teilen?
Ich müsste es jetzt nochmal, ich weiß nicht, ob ich es komplett drin habe, aber ich würde schon einfach sagen, ich stimme dem komplett zu, weil es ja eh alles kontrovers ist. Also ich bin ja auch als Mensch sowieso also ne, das bringt die Sache an sich mit sich, dass man immer widersprüchlich ist, so, ne, dass die Meinungen sich ständig ändern, dass man auch von beiden Seiten es betrachten kann. Und dann als Künstler oder als kreativer Mensch ist es ja nochmal eine Metaebene mehr. Und deswegen bist du ja eh darauf ausgelegt, dass irgendwie alles irgendwie Quatsch sein kann und super wichtig sein kann. Deswegen würde ich erstmal sagen, ich stimme dem Ganzen zu. Ne, wie das der Spruch auch schon sagt, sodass sie auch verstehen, dass man auch einfach mal ein Trottel ist. So, und dass man sich auch widerspricht und dass man das vorher, was man vorher gemeint hat, nicht mehr meint und dass es auch okay ist und dass manchmal auch die Zuhörer Trottel sind und dass wir alle Trottel sind und auch trotzdem gute Menschen sind, so, und ja, dass das halt, das ja das Geile ist, also dass es ein schöner Prozess ist, so, solange er nicht aggressiv und abblockend ist, so.
Und warum hast du es genannt, Kotaro lebt allein? Wo ist das für dich so die Übereinstimmung zu dieser Serie?
Naja, weil das ja schon, also erstmal, weil ich die Serie irgendwie homagen wollte, weil die mich irgendwie voll bewegt hat irgendwie. Ich weiß nicht, ob du die komplett durchgeguckt hast, so, die ist halt irgendwie...
Ich habe sie noch nicht komplett geschaut, aber was mir als allererstes aufgefallen ist, ist, dass die Erwachsenen sehr oft Dinge denken und Kotaro die Dinge immer ausspricht. Das fand ich so irgendwie total krass, was er da so aus der Seele eines... Vierjährigen gesagt hat, mit der Weisheit eines uralten Menschen. Das war irgendwie, ich weiß aber auch, wie es ausgeht.
Ah, okay. Naja, es geht gar nicht darum, genau wie es ausgeht, sondern aber da sind halt so Zwischenfolgen, wo du denkst, ey, so alter Schwede, das ist doch echt nichts für Kinder. Also einmal hat die mich einfach komplett gerührt, ohne die komplett verstanden oder auch verstanden haben zu wollen. Also, ne, dass es gar nicht darum geht, die komplett zu verstehen, aber einfach nur so atmosphärenmäßig so, und von der Auseinandersetzung war die unheimlich viel gut, in Anführungsstrichen, für mich. Das war einfach eine gute Auseinandersetzung, eine schöne, ruhige Auseinandersetzung. Und das habe ich halt einfach auch so ein bisschen mit dem Künstlersein gleichgesetzt. Ne? Also dass es ja doch schon, man da sehr hadert mit sich und so ein bisschen in seiner Bubble ist, aber andererseits im Idealfall natürlich trotzdem schon mit anderen interagiert und was stattfindet, so, aber ja. Kotaro ist ja schon ein Alien für sich, so, ne, er ist ein kleiner Junge, der alleine in der Wohnung lebt, was schon der Aufhänger der ganzen Geschichte ist, hat aber trotzdem sehr viel Interaktion, die aber ganz klar davon geprägt ist, dass er aus ganz, einer ganz anderen Ebene, also mit den Leuten, mit denen er interagiert, er ist halt was ganz anderes. So, und das ist natürlich schon mal, ja, passt da natürlich auch sehr gut zu.
Ja, wie du gesagt hast, die Atmosphäre ist irgendwie sofort, also ich glaube, das ist so eine Serie, die hat einen oder hat einen nicht und die kriegt einen total schnell. Innerhalb der ersten Folge merkt man schon sofort und gar nicht so auf so einer Ebene so, guck mal, der süße Kleine lebt allein, sondern wirklich genau, wie du es eben beschrieben hast, da lebt jemand in seiner eigentlich eigenen Welt und interagiert aber trotzdem ständig und offensiv. Ich bezeichne es immer als offensive Schüchternheit, offensiv mit anderen und versucht irgendwie Kontakt aufzunehmen und stößt eigentlich immer an Grenzen und tut es aber immer weiter. Das war irgendwie, ich habe mich auch immer dabei ertappt, dass ich so gegrinst habe und im nächsten Moment dachte ich, oh, der Arme, aber dann irgendwie, also für mich ist er eigentlich aus jeder Folge, die ich bis jetzt geschaut habe, so irgendwie ein bisschen doch als Gewinner rausgegangen, so in Anführungsstrichen, so ist schwer, Gewinner ist vielleicht das falsche Wort, als der Überlegene irgendwie doch oder als der Weisere.
Ja. Na, er ist der Aktivste. Also er ist im Endeffekt der Uniqueste und Aktivste in der Situation. Also es spinnt sich halt so um das, was er erlebt, was ihn treibt. Es sind ja auch ganz viele verschiedene Sachen. Das ist ja nicht so ein Handlungsstrang oder ein Charakterstrang. Und es ist auch, geht auch nicht darum, also es hat halt diesen typisch asiatischen Style, der einen manchmal vielleicht aufgrund der Übersetzung oder so ein bisschen mit so einem Hä zurücklässt, wo man nicht so checkt, so auch wie die einzelnen Folgen zu Ende gehen, was da jetzt so, was sollte das jetzt? So, also es ist jetzt nicht, dass das voll die Arthouse-Offenbarung andauernd ist, aber es ist eine super angenehm inspirierende, ruhige Stimmung. Also das ist super toll gewesen, so vom, also für mich war das so ein gutes Island, so, also um da reinzugehen, so, weil es, teilweise ist es ein bisschen traurig, teilweise ist es aber auch schön, es ist immer irgendwie beweglich, da passiert immer ganz viel, aber was auch nicht so offensichtlich ist und was manchmal auch irgendwie banal ist und was auch nicht aufgelöst wird, ne, was nicht so eine, und deswegen, ja, es war super und deswegen war das so ein guter, ja, so ein gutes Banner, was da drüber hängt.
Schon die erste Single, die du rausgebracht hast, Marotten des Maskottchens, habe ich gleich sehr lange drüber nachgedacht. Erstmal fand ich das Video total beeindruckend und dann habe ich den Song so verstanden in Kombination mit diesem Doll Parts Cover von Hole als eine Person, die auf etwas reduziert wird, die irgendwas erfüllen soll, was andere erwarten und die aber eigentlich, wenn man jetzt gerade dieses Gedicht, das Courtney Love für Kurt Cobain geschrieben hat, 1991, Doll Parts, wo sie ja quasi ihm so gesagt hat, so nach dem Motto, wenn du dich mit mir einlässt, dann wird es für dich schlecht ausgehen. Maskottchen ist ja eigentlich ein Glücksbringer. Also das hat alles total durcheinander geworfen. Ja. Dann noch dieses Slenderman-Video. Kannst du irgendwie was dazu sagen, was du mit diesem Song zum Ausdruck bringen wolltest?
Das hast du jetzt eigentlich alles schon gut gesagt. Also es war so das Spielen oder das Auseinandersetzen mit natürlich einer gewissen Rolle, auch da wieder das Aufgreifen von dem Reflektieren, was man selber ist. Natürlich geht es hauptsächlich um, also ne, in dem Sinne ja, könnte man es auch als Konzeptalbum, da weiß natürlich immer, ich mich dann doch irgendwie um mich drehe, sobald es nicht keine Partysongs sind, dreht sich's ja irgendwie um meine Gedankenwelt und da halt damit anfängt, so mit meiner Rolle, aber meiner Rolle auch für mich selber, für mich als ich mein eigenes Maskottchen, ne, was ich in mir sehe und was vielleicht dann trotzdem andere in mir sehen. Also es ist jetzt nicht das Kokettieren mit, meine Fans, was wollen die? Also so, ne, wie es so ein bisschen mit dem Intro angedeutet ist, ist mir ja natürlich klar, dass das alles auf kleinem Kunstlevel ist und dass es darum gar nicht geht. Ne, aber man sich ja trotzdem reflektiert mit dem, was es kann ja auch für Freunde sein oder für mein Umfeld, was ich halt bin und was ich vielleicht auch sein will und warum ich das nicht schaffe zu sein und das halt immer in der Schnittkante oder in der Schnittwelt, Parallelwelt des Kreativen, ne, der natürlich auch dann irgendwie ein Bildnis abwirft und mit sich damit auseinandersetzen kann, nicht muss, mache ich ja nicht. Also ich hadere da nicht. Das finde ich auch sehr, sehr unangenehm, wenn man da so als Künstler jetzt so ein großes Ding draus macht. So jetzt, ach, alles, was sie von mir erwarten, ja, dann mach's halt nicht. So, dann lass es halt so. Aber die Auseinandersetzung ist schon da. So, ne, dass ich einfach gucke. Also ich mache das so, um mich dann besser zu reflektieren, was ich dann halt mag. So, ne, ich merke ja an dem, was andere Leute an mir mögen, ob ich das halt auch mag und ob ich oder ob ich vielleicht irgendwas falsch mache auch, ob ich irgendwas bin, was ich vielleicht gar nicht gut finde oder auch doof finde oder was ich mal gut fand und jetzt nicht mehr gut finde. So, ne? Und da ist natürlich meine Entwicklung immer noch ganz, ganz viel so, ne, die jetzt auch gar nicht so stark da vielleicht, also da mehr unterbewusst reinfließt, aber es passiert halt trotzdem viel bei mir.
Gibst du diesem Song nicht so ein bisschen, ich sag's mal, Übergewicht, dem Negativen, dass du irgendwie, also der Song wirkt auf mich so, als ob du oder als ob du davon ausgehst, dass diese negative Beeinflussung auf jeden Fall stärker ist als die positive. Also das ist ja schon so nach dem Motto, wie ich ja gesagt habe, wenn du dich mit mir einlässt, dann kann es sehr gut sein, dass ich dich ein bisschen runterziehe.
Nee, ich glaube, das ist, habe ich, nö, finde den gar nicht, finde den eigentlich sehr positiv. Also weil er dann doch die Aussagen und das, was ist, finde ich alles sehr schön für mich. Also, das ist, also ich empfinde den als sehr angenehm und sehr positiv. Ja.
Wie oft hast du das Video gedreht? Wie oft bist du den dunklen Waldweg langgelaufen, hast dich nackig gemacht?
4-mal. So, weil, aber wir mussten ja mal aufpassen, dass wir es, wenn wir dann cutten, dass wir es vor dem Rasieren machen. So, also dass wir da dann noch sagen, also am Anfang war es so, dass wir die ganzen Ablauf nicht gecheckt haben. Also am Anfang war es so, erstmal das Eintunen, so wo schmeißt man was hin, dass das den Kameramenschen nicht zwischen die Beine fällt und wann ist es aus der Kamera raus. Und dann, als wir den Ablauf richtig hatten und gesagt haben, okay, jetzt go, jetzt versuchen wir mal einen kompletten Durchlauf, dann, es war halt erschreckend so, das war halt irgendwie so ein mega, mega useliger kleiner Schrottweg irgendwo in Köln, ne, also wo echt nichts ist, so in einem nahen Industriegebiet, in so einem, also es ist wirklich nichts, so, ne, wo man halt schon echt lang, oft lang gelaufen ist, irgendwie beim Malen und so, so sicher bin, dass nichts, und wir haben insgesamt vielleicht eine halbe Stunde, so, und da kamen irgendwelche Teenies lang. So, weil aus meiner Sicht war da nichts von welcher Corner man in die andere Corner hätte fahren müssen, können. So, und dann kamen halt irgendwelche Leute lang. So, das kann ja nicht wahr sein. Das ist irgend so ein, das war auch relativ spät, so, ne, 11, 12, ich glaube 11 haben wir angefangen. Wir haben dann immer nur geguckt, dass wenn wir halt, also wenn es dann verkackt war oder wenn es irgendwas ansatzweise doof war, war klar, wir müssen halt vor dem Haare schneiden stoppen und nochmal neu machen. Wenn das Haare schneiden ist, dann müssen wir halt durchziehen, weil das, ich kann mir die Haare nicht wieder wachsen lassen. Und dann war klar, okay, jetzt ziehen wir es durch. Dann hat es aber auch geklappt. Dann,
ja. Das ist jetzt eine lustige Verbindung zu unserem letzten Interview, weil ich weiß, dass wir beim letzten Mal auch über Lost Places Videos geredet haben. Das hat es wahrscheinlich nicht in den Podcast geschafft, aber weil du jetzt gerade sagst Köln, und da sind ja diese ganzen YouTuber, die so diese Lost Places Videos machen. Wahrscheinlich waren das genau die, die dir deinen Videodreh gecrashed haben, die da einfach reinkamen und irgendwas drehen wollten, bestimmt.
Da war ja nix. Das ist ja parallel zur Autobahn irgendwo. Das ging von nix ins nix. So, das war einfach so die sinnloseste Straße irgendwo. Ne? Also das waren ja auch irgendwelche Corner-Kids einfach mit so geklauten Hollandrädern. Also klassische Teens, Teenie, was auch immer. Ne? Also, ja.
Ich möchte einfach mal an der Stelle sagen, an alle, die jetzt hier zuhören, ich glaube, wir könnten den Podcast nur bestreiten, indem wir über diesen einzelnen oder irgendeinen Song reden. Also das heißt, wir können hier jetzt nur jeden Song, über den wir reden, nur oberflächlich irgendwie so ein bisschen ankratzen. Ich könnte mit dir wirklich über jeden einzelnen Song, den du auf diesem Album Ritual Ost hast, könnte ich wirklich mindestens eine Stunde reden. Aber lass uns mal gerne weitergehen zu dem, du hast jetzt gerade eben gesagt, ja, dass sich die meisten Songs um dich drehen. Und bei dem Song Kleiner König kokettiert, da ist es mir besonders aufgefallen. Also zumal ich irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht's dir nicht so, aber wenn ich Dinge anfange mit ich bin, dann ist immer gleich so eine Sperre, denke ich immer gleich so, oh, oder noch schlimmer, wenn jemand sagt, ich finde du bist, dann ist immer so, oh nee, gar nicht. Und so Koketterie hat ja auch so eine eitle Konnotation. Wie gehst du denn diese Selbstreflexion an, dass du einfach aufpasst, dass es nicht ins Narzisstische überschwappt, weil du willst dich ja mit dir auseinandersetzen, aber du willst dich ja auch nicht nur mit dir auseinandersetzen, um dir irgendwie so eine Besonderheit zu verleihen. Wie hältst du da die Waage, dass du einfach weißt, okay, jetzt ist gut?
Naja, ich guck einfach, dass es ganz beschissen war und ich super narzisstisch war und auch super narzisstisch geschrieben habe, das versucht habe, pseudo warmherzig zu verpacken, also und versuche das einfach immer besser zu machen. So und immer weniger zu werden. Natürlich ist ganz viel davon, hat eine ganz starken eine toxische Narzissteneinschlag. So, und der ganz ungesund ist und der auch ganz ungesund war. Und ich versuche eigentlich kontinuierlich das abzubauen und versuchen, ja, dass es nicht nur darum geht, sondern dass ich gucke, okay, was hat ein bisschen Nährwert oder was ist einfach für mich auch gut? Also wo ist es einfach jetzt nicht nur das Kokettieren eben damit? Also dass ich mit mir kokettiere und dass mich versuche irgendwie cooler und geiler und besonderer und individueller darzustellen, als ich eigentlich bin. So, und das ist halt eine stetige Entwicklung, so, die dann hoffentlich dahin fußt, dass dann hinterher nur noch ein ganz okay netter Kerl ist, der halt ein bisschen was von sich erzählt.
Gibt's irgendeinen Song, wo du sagen würdest, oh, würde ich jetzt heute so, empfinde ich irgendwie unangenehme Gefühle, weil es einfach zu stark egozentrisch war?
Tja, alle vorher.
Echt? Auch auf dem letzten Album jetzt?
Nee, also ich sehe es halt als Entwicklung an. Das ist auch okay, also das soll jetzt, auch das soll jetzt kein Kokettieren damit sein. Ich weiß, was ich bin und ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, was meine Issues sind. So. Und die besagen, dass meine komplette Entwicklung so, seit ich Mucke mache, das ist jetzt mein 10. Soloalbum, dass das angefangen hat mit, okay, ich wollte irgendwie mal Mucke machen, dann habe ich auch so halblustige Lines auch gemacht, habe irgendwie Rap gemacht, das war von Anfang an nicht ausgelegt, so, oh, jetzt hat das hier so ein Tagebuch-Flavor, sondern ich erinnere mich, dass auf dem ersten Album waren dann halt so Lines, ich weiß noch, mein Lieblingsline damals, wo ich mich den ganzen Tag drüber gefreut habe, war, ich bin der Anfang von was wunderschön wie ein Oberlippenflaum. So, das war einfach so, oh, das ist so geil, ich liebe dieses, ich habe mich so gefreut, ich war den ganzen Tag gut gelaunt wegen diesem Spruch, das war mein Anspruch an Mucke machen. Ne, so, das war dann, ne, so, nicht, dass super funny ist, aber dass es so, ja, charmant ist. Und das hat sich dann halt so ein bisschen aus Versehen dahin entwickelt, dass ich dann doch mehr ins Eingemachte gegangen bin. Und dann ich ja auch gemerkt habe, so, wow, das macht bei mir viel, das macht auch bei den 20 Leuten, die es hören viel. Das wurde dann ein bisschen zum Selbstläufer, somit hat sich das toxische, sich um sich selber drehen, sehr stark wieder gesteigert, so. Trotzdem passieren dann natürlich auch gute Sachen. Natürlich habe ich mich dadurch und damit und währenddessen mit mir auseinandergesetzt und das war auch gut und das war auch super scheiße. Ne, so, und habe mich da reingegraben und das ist mir dann irgendwann auch alles irgendwie um die Ohren geflogen und seitdem versuche ich da wieder runterzugehen, das zu verstehen, ne, weil, das soll ja für was wert gewesen sein und deswegen bin ich trotzdem immer noch ein Weirdo und versuche es einfach nur besser zu machen jetzt. Und klar drehe ich mich dann auch um mich, aber früher habe ich ja eben auch schon gesagt, so egomäßig, also ich weiß ja um mich, ich weiß um meinen therapeutischen Ansatz und ich weiß, wo meine Handicaps sind so und die muss ich halt nicht so wie früher noch so hart aus 1:1 in die Mucke übertragen, aber ich versuch's halt schon mit der Mucke auch zu machen, so, ne, dass ich sag, okay, Selbstwertgefühl, das wird sich nicht durch Instagram lösen. So, da sollte ich doch vielleicht woanders ansetzen, so, und da das dann passiert und ich das mache, ist das halt gut. Also ich kann für mich so einen gruseligen Satz sagen, ich war noch nie so viel Künstler wie jetzt, so, also mir ging's noch nie so viel nur um die Kunst an sich, so, weil vorher so viel persönliche Baustellen damit reingeflossen sind. Also ich habe so viel da versucht rauszuziehen an meinen ganzen Handicaps, so, was die Mucke auch zu dem gemacht hat, was es ist. Und die sind ja auch noch da, ne, so, was ja auch so ein bisschen bei diesem Skoro Domoge, ich weiß gar nicht mehr, wie man richtig ausspricht, habe ich schon einen zweiten Song auf dem Album davor, die ich nicht richtig weiß, wie man ihn ausspricht, wo man sagt, ey, ich hadere ja selber so mit dem Bild, so wow, früher war der voll der krasse Emo-Rapper, der kurz vorm Suizid stand, so quasi, und jetzt ist der ja voll so, das könnte ja jemand mega langweilig finden. So, ja, das darfst du auch so finden, aber dir muss auch klar sein, ich bin ein Jahr dahinter, ne? Ich bin ja jetzt nicht eine andere Person, so, und ich bin auch nicht plötzlich in der Sparkasse tätig, so, ne? Und wenn du das doof findest, wenn du willst, dass ich immer noch an dem Punkt bin, dass mich mein Leben zerstört und meine ganzen psychischen Baustellen mich täglich zerstören, so, dann bist du ein Arschloch. So, ne? Oder dann, wenn das dafür da ist, also das will ich keinem unterstellen, aber sagen wir, du brauchst, wenn du diese doch sehr destruktive Musik brauchst oder wenn du Musik von jemandem brauchst, der an dem Punkt ist, dass sein Leben ihn fast zerbricht, dann tut mir das für dich ganz stark leid und ich verstehe das auch so, weil ich es ja auch gebraucht habe. Ich habe es ja dann gemacht und habe es auch gebraucht, aber dann gibt's auch andere Leute, die das machen und das ist auch okay. So, mir wird's schwer fallen, wenn einer sagt, ja, okay, cool, jetzt ist der aber ganz gesund. Nee, Alter, so, was denkst du denn? Was denkst du denn, wie ich mit einer Geschichte, die über 30 Jahre läuft, dass sie in einem Jahr weg ist, so, und dass ich jetzt hier Wasserball spiele den ganzen Tag oder was? So, andererseits fänd's halt wichtig, wenn du Bock hast, an diesem Punkt, an diesem Stimmungspunkt mit mir mitzusein, dass was verheilt ist und weiter heilt. Und wenn ich da für dich eine Stimmung schaffe oder eine Situation und Aussagen schaffe oder und du dabei sein möchtest, ist das cool, weil das will ich auch und das bin ich auch. Was anderes kann und will ich nicht liefern und sein und machen und auch nicht, ne, das tut mir auch total leid, so. Das muss dann der andere entscheiden, aber das ist nun mal mein Standpunkt und der ist ganz wichtig, so. Und der ist aber auch nicht, ja, jetzt ist alles cool, jetzt mache ich halt Funny Rap oder jetzt mache ich halt Songs über meine Schuhe oder so. Ja, sondern ich bin halt ein Stück weiter und versuche auch das zu verarbeiten. Ich versuche jeden Schritt gut zu machen. So, und es hat halt immer noch Tiefe, es hat immer noch Gehalt. So, aber das ist vielleicht nicht die Stimmung, in der du steckst. So, und das ist dann auch okay. So, ja.
Ich spreche es jetzt mal genauso vielleicht falsch aus wie du, Skoro Domsch. Das glaube ich sinnbildlich, oder nicht sinnbildlich, ist das glaube ich ein Begriff, der was mit den Kriegsheimkehrern aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Das heißt, das beschreibt die Stärke, in der du dich, also die Stärke der Situation, in der du dich befunden hast, die du überwunden hast. Und der Song hat mich inhaltlich am meisten getroffen, weil ich sehr gut nachvollziehen kann, wovon du da sprichst. Du, ich weiß nicht genau, wie du es formulierst, aber so sinnbildlich, die beste Zeit ist die nach kurz verheilt. Und das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie mal eine Krankheit hatte, egal ob die jetzt körperlich oder seelisch war. Und ich kann es gut nachvollziehen von einer Freundin von mir, die Brustkrebs hatte. Und die sagte, weißt du, wenn du direkt aus der Klinik entlassen wirst, ist es super, weil dann kümmert sich jeder um dich. Und dann wird irgendwie hier Pflaster abgenommen. Und ja, super, verheilt toll. Und irgendwann bist du einfach nur noch so ein Durchlaufposten. Und dann kommst du irgendwie und sagst so, ja, ich hatte mal vor einem Jahr, hatte ich mal übrigens Brustkrebs und hier tut's weh. Ja, nee, das geht mit der Zeit weg und so. Da konnte ich sehr viel damit anfangen, mit dieser Zeile auch, man ist nicht frei und glücklich nur aufgrund des Fehlens von Pech. Weil das ist ja das, was sie dann immer sagen, so, ja, sie haben ja jetzt diese psychische Belastung oder diese körperliche Belastung nicht mehr. Du sagst da auch, wo ist mein Flickenteppich, meine liebgewordene Baustelle? Also einfach diesen Seelenzustand, den du kennst. Und das fand ich irgendwie krass. Das konnte ich total gut nachvollziehen. Erzähl mal bitte, worauf du genau damit hinaus willst. Nämlich wahrscheinlich darauf, dass nur weil es vorbei ist, ist es noch lange nicht vorbei.
Genau, exakt. So, also, und auch dieses Gefühl, ich kenne das halt nicht so, dass man halt sagt, so, okay, ich kannte Tiefpunkte, ich kannte Heilpunkte, ne, ich kannte dieses Reha-Gefühl, was auch wirklich gut ist, was ein tolles Gefühl ist. Und wie du halt sagst, so, das ist so nach dem, das fünfte Jahr nach dem Rauchen aufhören, ist jetzt so ein banales Thema, ne? Aber so, was ist danach? Und das ist halt nicht zwangsläufig, dass das funktioniert. So, und gerade wenn man diese Struktur nur kennt von Scheiße und Verheilen, das war mir ja früher schon wichtig, ne? Ich hab mehr verheilt als gebrochen, ne? Also so, aber wenn sich das immer so ein Rhythmus hält, so, ne, so von Kater zu, okay, nächsten Tag mal schön Avocado-Brot, ein bisschen gönnen, dann wieder Absturz, dann wieder bla und alles Kacke und, ne, aber dass du halt so, okay, was kommt denn danach? So, und es war einfach eine Situation, wo ich hier gestanden habe und gemerkt habe, ey, fuck, ich kenne diese Situation nicht. So, das ist jetzt, ich kenne halt so einen Durchlauf, ich weiß, dass es mal ein halbes Jahr gut ist und, ne, immer entsprechend auf die Issues, die da sind, ist dann halt natürlich auch die Reha-Phase. Also ne, wenn du 14 Jahre eine Beziehung hast, dann hast du wahrscheinlich, sagt man ja immer so, brauchst du 14 Jahre, bis die wirklich ausheilt oder so. Es war immer, ich war immer in dem Prozess so, und jetzt war es dann irgendwann hier mal, dass ich das Gefühl hatte, krass, es ist jetzt schon echt länger gut, als ich es weiß. So, natürlich ist danach, ne, Spoiler-Alarm, danach ist auch wieder irgendwas Beschissenes passiert, so, es hat nicht gehalten, ne, aber auch das ist wieder ein Prozess, alles gut. Aber dieses Gefühl war halt völlig neu, und dass ich einfach dachte so, krass, ich kann das irgendwie, ich möchte das auch wirklich gerne umsetzen, aber ich kann das gerade nicht umsetzen. Ich bin auch nicht am Boden zerstört, da bin halt so jetzt wie so eine kleine, lichtscheue Kakerlake, die dann okay, ich weiß ja nicht, und muss alles verdrängen und kaputt machen. So war ich. Ich war einfach so ein bisschen lethargisch, dass ich dachte, krass, wie ist das denn jetzt? Jetzt stehe ich hier und es ist halt so, wie ich stehe in Trainingshose in dem Showroom eines schönen Lebens. Also es ist halt nicht so plakativ und es ist nicht so dramatisch, sondern es war einfach nur so, ich habe wirklich ganz ernsthaft so in meiner Küche gestanden oder in unserer Küche gestanden, und es war so, krass, irgendwie ist alles echt okay gerade, und ich bin nicht super anti und ich bin auch nicht so voll der Emo-Typ, der das da nicht versteht, aber ich bin auch nicht irgendwie jetzt so, ich war überfordert so, und ja, das klingt jetzt fast banal dafür, aber ja, so ist es halt. Also mit meiner Geschichte ist das dann eben nicht banal, und genau, so war das, und es war ein starkes Gefühl, ein schönes Gefühl, ne, aber schön auch in dem Simplen. Also es war nicht so dieses ich als Hype-Man oder als Mensch, der sehr gewohnt ist, das Sachen zu übertreiben, in Extreme zu gehen und sich irgendwie abzufacken und auch Endorphine zu pumpen und alles, ne, so gerade jetzt so die kleineren Töne und die ruhigeren Töne, die weitaus angenehmer sind, das dann so zu sehen und da zu sein und das irgendwie voll intensiv zu spüren. Also das ist so ein 2,0 Gefühl, also so im Sinne von Gradpegel im Verhältnis zu 80 Orgasmen, so, und das ist aber trotzdem mega intensiv. Es ist so voll ruhig und krass, und ich weiß, dass es nicht viel ist, aber es wirkt gerade super heftig auf mich so, und das ist, ich habe es noch nie gehabt, ich kannte es nicht so, und ja.
Und deshalb hast du auch diesen Song so genannt, also mit diesem Verweis zu diesen Kriegsheimkehrern,
ja,
das weil es für dich einfach heftig angefühlt hat?
Nee, das wollte ich eben nochmal ganz schnell sagen. Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also ich kenne den, das habe ich leider erst hinterher, sonst hätte ich das nicht genommen. So, ich kannte den Begriff aus dem Film. Da wurde das nur mit umschrieben mit bald sind wir zu Hause, also so nahe zu Hause sein. So, da war auch nicht die eindeutige, es geht nach Hause, so wie es in dem Buch benutzt wird. Das ist natürlich kolossal anmaßend, das tut mir auch leid, also das soll es nicht sein, so, ne? Das ging nur, weil es ein total schöner Begriff war, weil dieses bald sind wir zu Hause, ne? Also das, so diese Angleichung auf Null, so, die aber irgendwie nicht stattfindet, so ganz, also wo dieser Knackpunkt nicht stattfindet, und es hat genauso gepasst. Ich hatte ja so das Gefühl, also eigentlich ist es jetzt okay, so, es ist jetzt, diese Woche ist es so, wie ich glaube, ich alles echt gut ist. Das könnte jetzt dieser Moment sein, so, ne, und der war ja auch gut, ne, und ich war auch jetzt nicht völlig weltfremd, aber ich hatte so das Gefühl, krass, das...
Aber sehr gut, dass wir drüber gesprochen haben, weil ich dich nämlich jetzt darauf angesprochen hätte, ob du diesen, also warum du diesen heftigen in meiner Wahrnehmung heftigen Vergleich gewählt hast. Aber du hast das gemeint, wirklich so, wie es gemeint ist, bald sind wir zu Hause, und nicht mit dieser Verbindung zu, dass es damals bei den Kriegsheimkehrern aus
dem Zweiten Weltkrieg. Nein, das wäre ja kolossal anmaßend, das möchte ich, das wäre mir natürlich total unangenehm. Oder das ist, ja, ist mir unangenehm.
Was mir super unangenehm wäre, ist, wenn die nächste Frage einfach dumm wäre, weil bei Ein Dessert vor der Anarchie featuring Craig und Der Diskurs ist vorbestimmt featuring Bastard. Teilen die sich ein Beat oder bilde ich mir das nur ein? Dass der eine ein bisschen verlangsamt wäre und es aber ein ähnlicher Beat ist? Ist
beides von demselben Beatmacher, aber es ist nicht derselbe Beat.
Ah, okay. Ich dachte, das hätte vielleicht irgendwas zu bedeuten.
Wie meinst du, dass das der Beat so ähnlich ist oder dass das...
Dass die beiden Songs vielleicht inhaltlich zusammen irgendwie stehen, so dezent, so dachte ich.
Nö, nicht bewusst.
Von den beiden Songs auch wieder. Wie ich schon vorhin gesagt habe, wie gesagt, wirklich ohne Witz, ich könnte mit dir über jeden Song eine Stunde reden, aber ich habe mir den Der Diskurs ist vorbestimmt featuring Bastard ausgesucht, weil ich das interessant fand. Also bei mir kommt es so an, als ob es ein Song ist über die Beeinflussung von Menschen, über das Ausnutzen von Unsicherheiten und Minderwertigkeitskomplexen. Ich glaube, in diesem Song so ein bisschen mit bezogen auf das rechte Spektrum. Und ich bin auf einen Satz von dir über eine Line gestolpert. Ich bin demokratisch, demütig, aber nicht dankbar. Und da habe ich irgendwie so gedacht, krass, was meint er damit? Weil zum einen Demut hat ja einen christlichen Ursprung. Mhm. Und es klang so ein bisschen wie, ja, ich erkenne die Notwendigkeit von Demokratie an, aber so, ey Leute, danke sag ich dafür nicht. Ist jetzt vielleicht doof, dich auf diese eine Line festzulegen, aber kannst du sagen, hast du dein Gedanke dahinter?
Also ich finde das vollkommen okay. Also dann, das ist ja natürlich immer vielen Spielen damit. Also das ist ja genau wie irgendwo anders, wo ich sage, ich bin nicht Antifa und Punk, ich bin normal und solidarisch. Ne, und an einem anderen Song sage ich 2000 Mal, ich bin Punk. Also wo es mir ganz klar um eine Kontextaussage geht, ne? Also in dem Falle ist es wirklich, dass ich eine Demokratie, also die Demut, eine Demokratie zu haben, also dass ich es einfach gut finde, so dass das halt, dass ich halt nicht wichtig bin. Also das ist auch wieder diese narzisstische, also Elemente von der Auseinandersetzung mit deinem eigenen Narzissmus, dass ich sage, ne, es geht. Ich muss für eine Demokratie nicht dankbar, natürlich kann ich für eine Demokratie dankbar sein, aber mir ging es jetzt darum zu sagen, ich bin nicht aktiv dankbar dafür, sondern ich bin demütig dafür. So, das heißt, ich nehme mich nicht so wichtig, ich ordne mich ein, ich bin Teil des Ganzen, ne, ich bin demokratisch demütig, so dass ich möchte ein Teil davon sein. Ich muss nicht umfangreich schreiben, wie geil das ist und wie geil ich wieder bin, also auch eine Dankbarkeit ist ja sehr narzisstisch, sondern ja, weißt du ungefähr, was ich meine?
Mhm. Aber hast du dich mit dem Wort Demut intensiv auseinandergesetzt? Weißt du, was sich wiederum Demut zusammensetzt?
Nein, da bist du jetzt wahrscheinlich schlauer als ich.
Also ich habe es nachgeschaut, weil ich natürlich dachte, dass du es machtest, dass du es getan hast. Und wie gesagt, des christlichen Ursprungs, dem du dich ja, also Christentum, dem du, ich sag jetzt mal so, dich ein bisschen skeptisch gegenüber äußerst. Ich glaube, es ist eine Zusammensetzung aus dienen und mutig, was ja irgendwie auch ein bisschen strange ist. So.
Aus dienen und mutig sein. Der mutige Diener. Okay. Nee, das weiß ich nicht. Nee, Demut war für mich halt irgendwann mal ein großer Knackpunkt in meiner Wahrnehmung, dass ich was natürlich viel mit Natur zu tun hat und so, oder das, was mir unheimlich geholfen hat. Also da bin ich dann auch nicht schlau, so, sondern da das für mich auch nur Trägerbegriffe sind, für mich dann, also die dann viel aus meiner eigenen Auseinandersetzung und aus meiner eigenen für mich Therapie kommt. Trage ich die dann gerne mit mir und die sind dann manchmal vielleicht auch völlig unpassend, weil sie, wie gesagt, die sind dann immer nur wie so Mini-Headlines, die ich für mich mitnehme, die für mich halt was aussagen. Also für mich war es ganz wichtig, irgendwann mal so ein Gefühl von Demut erkannt zu haben. Also auch wenn ich das vorher wusste, war das halt nie präsent für mich und irgendwann in dem ganzen Koloss aus meinem Kopf war das dann so ein Gefühl, ja krass, so einfach zu sagen, okay, ich schaffe es, einen Schritt zurückzugehen. So, das war für mich halt irgendwie bahnbrechend, auch wenn es für einen andere Menschen völlig normal ist oder vielleicht auch nicht wichtig oder die einen ganz anderen Ansatz brauchen, um ihre Welt dazu zu scannen oder zu überarbeiten. Und für mich war es ein großer Punkt, deswegen taucht es immer relativ oft auf. Das heißt einfach nur, ich muss mir das immer so ein bisschen vor Augen halten, dass ich mich wieder ein bisschen zurücknehme. Ich bin nicht unwichtig, aber ich bin auch nicht der Sonnengott, so, ne, und dass ich sage, ey, cool, dieses Auspegeln zu gucken, ne, das ist für mich ein großer Teil von meinem Prozess und das ist sehr gut.
Und jetzt nochmal zurückkommt auf den Album, auf den Songtitel, der Diskurs ist vorbestimmt durch die Demokratie.
Das ist ein kleines Wortspiel von der Kurs ist vorherbestimmt. Also es gab mal, ich weiß nicht, ob das ein geflügelter Begriff ist, aber es gab von Too Strong mal ein Lied, der Kurs ist vorherbestimmt. Und das ist ja, ne, ich wähnte das so als ein bisschen Kampfansage, so, ne, der Kurs ist vorherbestimmt, Und ich habe als Wortspiel der Diskurs ist vorherbestimmt. Also es ist klar, wo es hingehen wird, also dass es halt in den Diskurs geht. Ne, dass man drüber redet, nicht dass dieses stumpfe Verfolgen, man sagt, der Kurs ist vorherbestimmt, heißt, dass wir segeln dem Untergang entgegen oder was auch immer entgegen, ohne das zu reflektieren. Und dann war es für mich ein vermeintlich charmantes Aufbrechen des Ganzen, dass man sagt, der Diskurs ist vorherbestimmt, weil natürlich auch Diskurs teilweise auch sehr plakativ und sehr extremistisch geführt wird. was natürlich Quatsch ist. Ein Diskurs kann nicht vorherbestimmt sein. Diskurs heißt, er ist offen und lässt Sachen von Seiten zu.
Hast du den Eindruck, dass wir in der Gesellschaft zu wenig oder zu viel Diskurs haben?
Wir haben zu viele Headlines. Es wird kürzer und es wird knackiger. Nein, also in dem Sinne haben wir zu wenig Diskurs. Also wir haben zu wenig gehaltvollen Diskurs. So, es wird twitteriger. So, und es fehlt Diskurs, es fehlt Kontext. Aber offener Kontext. So, ne, also es ist auch, ja, Punkt.
Ein Song, den ich mir auch noch rausgeschrieben hatte, ist das Gesetz von Jante. Und da habe ich auch wieder viel gelernt zum Thema irgendwie mal nicht twitteriger werden, sondern mal tiefer einsteigen. Ich hatte dieses Gesetz gar nicht. Vielleicht erstmal auf eine Zeile eingehen, die du in diesem Song äußerst. Du sprichst so ein bisschen von Mauli, der auch ein Feature macht auf deinem Album, und auch von Dizzy. Und du sagst so quasi sinngemäß, die können auftreten, super für die und so. Du könntest das nicht.
Mhm.
Also zum einen bedeutet das ja, dass du Mauli und Dizzy so ein bisschen in deiner ähnlichen Richtung siehst, in der Art, wie sie sich äußern. Also nicht, dass eure Musik euch jetzt eins zu eins gleicht, aber dass du dich irgendwie mit denen so in einer Ecke sehen würdest. Aber mich würde mal interessieren, warum genau kannst du es nicht? Weil du diesen Fankult ablehnst oder weil du Angst hast? Warum könntest du jetzt nicht offensiv auf die Bühne gehen und 10 Konzerte am Stück spielen?
Ganz einfach wegen meinem Nervenkostüm, die simpelste Antwort. Aber das zielt, also Mauli und Dizzy sind da relativ, nicht wahllos, aber das hat keinen direkten Bezug, dass ich mit denen jetzt mehr relaten kann. Das ist auch da, dass ich gerne einfach Sachen erwähne, die ich gut finde, die ich gerne um mich habe, sowas in der Art, ne? Also ich hätte jetzt auch einfach irgendwas anderes sagen können, ne? Das war jetzt einfach nur, dass ich jemanden gönnen würde. Natürlich gönne ich es nur Leuten, die ich irgendwie sympathisch finde oder die ich gut finde. Das ist ja auch so ein bisschen als Dreierkonstrukt zu verstehen, was wahrscheinlich keiner versteht. Also wenn du es nicht verstehst, verstehen es wahrscheinlich noch weniger Leute, weil du ja schon sehr into bist.
Nehme ich als Kompliment.
Ja, kannst du auch auf jeden Fall. Aber hat in dem Fall auch wieder mit dem, auch da geht's ja sehr viel um Ego und um eigenen Stellenwert und, ne, also wenn man es jetzt weiter spinnt, es war nicht so gedacht, so, aber ich habe mir im Nachhinein, ich will es auch nicht so konstruieren, aber wenn man so, damals habe ich mal einen Song gemacht, der ist Ego-Nazi, der halt ganz stark sich damit auseinandersetzt, ich will auf die Bühne, ich will Anerkennung, ich will geliebt werden, alles, was ich mache, soll groß sein, ne, also dieses, was Mia Morgan auf eine gesunde Art macht, was Drangsal auf eine gesunde Art macht, oder anscheinend so, was ich aber unheimlich toxisch gemacht habe, aber der Impuls ist ja vielleicht der gleiche, was auch viele Leute wahrscheinlich wollen, aber diesen Weg gar nicht lostreten, ne, ich habe mal auch eher zufällig losgetreten, so, aber dieses, ne, es basiert natürlich auch auf dem Handicap in meinem Falle oder wahrscheinlich in vielen Fällen, Selbstwertgefühl, das heißt, ich will ganz viel, gib mir Liebe ohne Ende, ne, und Anerkennung und geil, und ich will auch noch das lieben, was ich da mache, also ich will nicht nur geliebt werden, ich will auch noch das selber total toll finden, was ich da mache, ne, also ganz unverblümt, so diese kindliche, super, super toll, ich. So, und dann kam die zweite Variante, war dann davon natürlich, ne, Surprise, es hat nicht so geklappt, die Welt hat nicht auf mich gewartet, Sony hat nicht auf mich gewartet, die ganzen Casper-Fans haben nicht auf mich gewartet, was auch immer, und große Auseinandersetzung damit, dann ist natürlich ganz viel passiert trotzdem, ich habe mich über sehr viele Sachen gefreut, es sind super Sachen passiert, ne, ich habe schon meine Endorphine-Portion bekommen, weil ich ja trotzdem ein kleiner, netter Mensch bin, der sich über jeden Pups freut, und da sind halt sehr große, für meine Verhältnisse sehr große Sachen auch passiert, ne, dass ich, wie ich schon gesagt habe, ich durfte tolle, schöne Sachen machen, ich durfte ein Konzert spielen, ich durfte eine Tour spielen, ich habe Leute, die sich Sachen von mir tätowiert haben, ne, dafür, dass ich einfach ein normaler, komischer Dude bin, ist das halt krass, und das verstehe ich schon, weil ich ja trotzdem Weirdo-Ding auch den normalen Typ in mir habe, der immer versteht, dass er weiß, krass, das ist viel, was da passiert, so. Und, ne, dann kam natürlich der Rockstar, also nicht Rockstar, der Musiker, sondern Rockstar, das Bild, ne, dann kam natürlich ganz viel Hadern, ganz viel Verbitterung auch immer, die parallel ja auch immer mitläuft, weil einfach Künstler sein oder Kreativmensch sein, dem denkt, das ist ein super scheiß Ding. So, das ist ganz, ganz schrecklich. So, und es gibt auch ganz wenig Leute, die sich dann nicht mit auseinandersetzen. Jeder kreativ Schaffende hat das. Und das ist einfach, muss man auch verstehen, dass das einfach ätzend ist. So, und das kann man dann halt beiseite schieben und beiseite ausblenden, ne? Aber prozentual ist das immer da. Und gerade wenn du so ein komischer Kleinkünstler bist, gerade wenn du ein Deutschrapper bist, so, ne, dann ist das halt einfach, du bist halt, du musst dich ja quasi ständig vermarkten. Du bist halt wie so ein Bauchladenkünstler. Du bist so wie ein Pennymarkt-Filialleiter permanent. Und das ist teilweise total geil, weil du ganz viel kriegst. So, du kannst sagen, ey, pass auf, ich habe hier was gebastelt und ich stelle mich an den Straßenrand mit meiner kleinen Decke und mach das. Und dann kommen ganz viele Leute, ja, du bist geil, krass. Und du bist ja nur der Thorsten aus Grevenbroich, aber wir feiern dich total krass, das kannst du bekommen. Und dann steht der Thorsten auch wieder da und dann rennen die wieder zum nächsten. Und dann muss der Thorsten sich damit auseinandersetzen, dass das jetzt ja nicht alles funktioniert. Dann muss der Insta-Stories machen, dann muss der auf so einem ganz kleinen Flohmarkt-Level hustlen, was total widerlich ist. Oder was total, nicht widerlich, was einfach so total trivial ist. So, wenn du dann, ne, das ist so, dass, wenn du Musiker bist, dann komm, wirst du ja schon, dann hast du ja große, dann weißt du ja, was ein David Bowie ist. So, und dann weißt du, dass es ist. Und dann bist du halt, du bist irgendwie so ein Sparkassen-Jahrmarktsfest-Typ irgendwie. Ne? Also jeder, der nicht selbst einen Pascha nimmt oder, ne, so, du hast eine Abstufung davon und du hustelst damit. Du bist irgendwie wie so ein kleiner Schauwagen durch die Lande zieher. So, und es ist irgendwie, also vielleicht blenden das andere auch aus, so, oder noch mehr aus, oder die mögen das auch, aber das bedingt halt unheimlich viel so kleines Gehustel, so, was irgendwie einerseits irgendwie so ein bisschen hehehe geil ist, weil da irgendwie so kleine geile Sachen passieren. Andererseits ist es auch irgendwie total Pommes. So, und du kommst dir vor wie so ein, und du musst dich damit auseinandersetzen, dass irgendein Journalist dann das machst und dann fährst du so durch Deutschland mit deinem kleinen Koffer und bist ja noch nicht mal ein richtiger Musiker. So irgendwie, also, ich weiß nicht, ist sowas total Komisches. Wo auch diese Auseinandersetzung ganz lange stattfindet, so, ne? Und das kann man gut ausblenden und kann man dann auch mal mit nicht ausblenden. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass dann in Berlin irgendeiner da steht und einen im Gespräch nicht anguckt. So. Und irgendwie so, also irgendeiner von den Medienmenschen. Und damit musst du, es ist halt so wie Schulhof. Ne? Ich habe ja auch mal gesagt, Schulhofregeln gelten ewig. Es ist nicht mega schlimm. Aber es ist so ein Gefühl, krass. So, das ist ja so wie die Spielrunde mit 12, so ein bisschen.
Ja, back in square one, einfach immer wieder zurück und du denkst dir so, verdammte Scheiße, wieso bin ich hier schon wieder? Wieso spiele ich diese Scheiße schon wieder? Dieses Gesellschaftsschach, ich weiß genau, was du meinst.
Und du weißt ja auch, geht gar nicht um was Krasses. Parallel passieren krasse Sachen, parallel passieren krasse Emotionen, ne? So, sowohl im Privaten als auch in der Sache selber. Du hast wunderschöne Momente, du findest richtig gute Freunde, du hast, ne, es sind super schöne Sachen dabei, ne? Du stehst auf einer Bühne, also es passieren ganz viele untoxische schöne Sachen dabei. Du bist kreativ, das macht Spaß, das ist toll. Es ist toll, seine ECD in der Hand zu halten. Ne? Aber zwischendurch musst du dich damit auseinandersetzen. Und genau wenn das auch nicht passiert und dich irgendein Juice-Redakteur halt nicht anguckt, dann ist das auch überhaupt nicht wichtig. Das ist so unfassbar unwichtig. Ne? Aber du bist irgendwie da drinne. So, du bist halt wieder 12 und musst dich damit auseinandersetzen, dass die Gabi aus der Nachbarklasse gesagt hat, du bist ein Fettsack. So, und du kannst dich nicht rausgehen und sagen, ey, Alter, ich bin über 30, das ist, zum Glück bin ich doch da raus. So, und du merkst plötzlich, nee, ich bin irgendwie gar nicht so richtig raus. Was ist denn los? So, hä? Ne? So, und das ist halt strange und komisch und auch sehr anstrengend teilweise. Und ja, so, sehr lange Antwort. Zweiter Teil war dann davon dieses Parasit-Paradies, ne, wo ich dann auch angefangen habe, oder wo ich auch gemerkt habe, ich bin auch zwischendurch richtig pissig so. Ich würde auch in die Juice gehen und sagen, wollt ihr mich verarschen? Wie, der kriegt einen Literaturpreis? Ich bin doch viel krasser und ich finde das doch. Und zwischendurch ist man auch angepisst, ist man auch ehrlich angepisst und neidisch. Und ja, ne, das darf auch mal sein, wenn es nur nicht zu viel ist. Und wenn ich da jetzt auch keinen Song drüber mache, so, dann ist das auch okay. Ne? Und ja, und dann war das schon so eine Auseinandersetzung zu sagen, krass, früher habe ich, ne, also Parasit Paradies war dann so das Level, okay, Erst war ich so der Märtyrer. Es hat nicht stattgefunden. Kein Album ist bei mir von mir in der Juice gelandet. Es gab ganz wenig Leute, wollten mit mir reden. Es waren dann nur so Liebhaber, also so, ne, wo ich dich jetzt so mit einschätze, so Leute, die das halt auch, das auch feiern und dann gleichzeitig auch Journalisten sind. So, das war dann gut. Das heißt, ich habe wenig Interviews bekommen, aber dann gute. Und dann war ich plötzlich auf so einem komischen Zwischenlevel, dass ich plötzlich so, ich habe dann Leute, die mit mir geredet haben, die aber keinen Bock mehr hatten, mit mir zu reden.
Naja, weil sie dachten, ach, da war doch was bei dem. Da haben jetzt schon viele was Cooles drüber gesagt. Lass mal auch mal drüber reden. Raff ich zwar nicht, aber hey, lass mal den interviewen.
Genau. Und ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, und das, ne, das natürlich in meine Emotionswelt, die dann sagt, ah, cool, ich kann mit reden, aber ist irgendwie ganz relativ unfreundlich zu mir oder ist auch irgendwie völlig uninspiriert. Und ich denke so, so, ne, also du hast so ein, ah, schön, ne, so diese kleine Aufbauscher so, und dann der ist dann halt auch komisch, der ist nicht mega schlimm, aber dass ich denke, so krass, in meinem Normalleben habe ich nie mit Leuten zu tun, die nur halb Bock auf mich haben. Habe ich nicht. Ich habe mit den Leuten halt nichts zu tun oder ich habe mit meinen Freunden zu tun. Ich habe natürlich Leuten, mit denen ich Smalltalk mache, ne, aber das ist ja auch was anderes. Ne, also da weiß ich, ich bin auf dem gewissen Level so, das ist jetzt irgendwie in einem Job oder so, da weiß ich, okay, wir sind jetzt beide höflich. So, aber dann ist man aber auch höflich und dann ist von vornherein geklärt, aber ich habe mit keinem zu tun, der so vermeintlich Bock auf mich hat, aber auch nicht so richtig Bock auf mich hat. Wo ich auch denke, Alter, ich kenne das so gut, so verpiss dich doch, so, oder du brauchst ja nicht mit mir reden. Und die sind ja nicht, die lassen mich ja nicht links liegen und sagen, ja, das ist doch Scheiß-Rap oder so, sondern die sagen, ja, komm, wir machen ein Interview, okay, ja.
Aber ich finde so aus dieser Zeile, wenn 10.000 es wollen und 200 nicht, dann bleibt es halt nachts anders Licht. Da klingt auch so ein bisschen so raus, so, als ob du denken würdest, dass die Leute vielleicht ein bisschen Angst haben, dass du sie irgendwo packst, wo sie vielleicht nicht angepackt werden wollen. Also so das andere ist so, ich will jetzt nicht sagen Wohlfühl-Rap, aber wenn man jetzt zum Beispiel Dizzy und dich vergleicht, hätte Dizzy hier auch schon im Podcast, es ist schon eine ähnliche Richtung, aber Dizzy hält so, also Dizzy geht nur so dahin, wo es so ein bisschen weh tut. Aber du gehst schon dahin, wo es so ein bisschen so richtig weh tut und wo es so richtig so unangenehm. Das erinnert mich jetzt gerade an eine Zeit, in der es mir vielleicht nicht so gut ging. Wolltest du damit, also ist es dir vielleicht bewusst oder denkst du, dass die Leute vielleicht Angst haben von dem, was du rappst? Einfach mal so ganz platt ausgedrückt.
Ach ne, da würde ich mich jetzt aber auch höher stellen, als ich bin. So, wahrscheinlich gibt denen das halt einfach nichts. So, also ich finde schon, na, also jetzt da auch wieder den Ex-Narzissten so, ich mag schon die Sachen, die ich mache und ich finde auch, das ist schon gut, wie ich schreibe und ich kann das selber mögen und ich kann dann halt, wenn jemand das nicht mag, ich wundere mich dann schon so und denke so, ja, okay, ich finde schon, das hat irgendwas und dann wird es ja vielleicht einfach mit einem Geschmack zu tun haben, dass man sagt, das turnt mich nicht oder ich mag denen halt auch irgendwie, der strahlt irgendwas aus, was mir nicht gefällt. Ich würde nicht sagen, dass sie Angst vor mir haben. Also so, ich find's auch selber nicht mehr. Also ich komme ja aus dem, dass das alles so mega beklemmend und krass und verstörend war immer das Hauptattribut. Das konnte ich ja halt nicht mehr hören und so finde ich es jetzt auch nicht mehr. So, ja, klar ist das was anderes als der Whisky-Cola-Song an der Aral. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich weiß nicht. Klar frage ich mich dann auch zwischendurch so, das denke ich. Ich finde meine Texte echt schon cool, so muss man sagen. So, ich finde das schon irgendwie so. Und dann, ich glaube auch, dass jemand anders das vielleicht auch nicht irgendwie komplett scheiße findet. So, früher hatte ich immer sehr viel Angst, dass das irgendwie so gewollt rüberkommen würde. Aber wahrscheinlich war das der Grund, weil es auch ein bisschen gewollt gemacht war. Aber wenn das dann jetzt jemand nicht mag und wenn das nicht halt, ich nicht charte damit, ja, dann weiß ich nicht. Also so ist er, aber mit dem Licht ist das nicht so gemeint, also eher so, dann, ja, also, ja, doch ein bisschen schon im Sinne, dann geht's halt nicht, dann kommst du halt nicht in das Tiefere rein, sondern dann lassen wir das halt so ein bisschen mit dem Licht, das ist schon so gemeint. Aber es ist nicht so, dass das jetzt die Todesabgründe sind, so, das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht der verstörende Emo-Rapper sein und so bin ich auch nicht.
Vielleicht nochmal ganz interessant zu sagen, worum es bei diesem Jantes-Design geht. Das ist wohl ein skandinavisches Regelwerk. So, ich weiß nicht, ob das richtig ernst gemeint ist, aber da geht es irgendwie quasi darum, Niemand soll denken, dass er klüger, weiser und schlauer und besser ist als die anderen. Und es betrifft wohl auch irgendwie das Design oder so. Hast du dich damit auseinandergesetzt oder hast du es einfach so als ja, Schlagwort genommen für diesen Song?
Naja, also wenn wir das jetzt weiterführen, also das Parasit-Paradies war dann so das zweite Level, so im Sinne, okay, ich krieg regelmäßig Interviews, aber die haben teilweise keinen Bock auf mich. Das heißt, ich bin in so einer komischen Zwischenzone, die ich jetzt auch nicht so mega feier, und dann ist das jetzt die dritte Folge, die sagt, okay, komm, lass. Ist gut. Das, was passiert, ist gut. Und das, was nicht passiert, ist auch gut. Aber ich hader jetzt auch nicht damit, so. Oder ich bin sehr viel weiter in meiner vermeintlichen Entwicklung, so. Und das war für mich einfach so eine Weiterfolge. Dass ich sag, ey, ich kann das auch wirklich sein. So, es wäre traurig, oder es wäre natürlich schon schade, wenn ich merke, es werden immer weniger Hörer. Ich freue mich, wenn es immer mehr Hörer werden. So, aber ich muss da jetzt nicht mehr so viel rausziehen. Und dieses Gesetz von Jante, das tauchte halt in der Doku auf über einen skandinavischen, finnischen, schwedischen Schreiber, der einen Großteil der ganzen Popsongs geschrieben hat. Das ist so ein kleiner Metal-Typ. So, mhm. Ne? Es war, glaube ich, eine Doku über ABBA oder ein Doku über den Dude. Auf jeden Fall, nee, es war, oder eine Doku über Popmusik. Ne? Und es hat ein kleiner, oder was heißt ein kleiner, das ist ja gemein, es hat ein Typ geschrieben, es war ein Metalhead mit so einem Longsleeve und so richtig klassischer skandinavischer, oder ich weiß nicht mehr genau, ne, ob es ein finnischer, schwedischer, skandinavischer Metal-Dude, und der hat alle großen Popsongs geschrieben. Und der hat einfach, dann haben die ihn gefragt, Alter, du bist doch der krasseste der Welt, was geht denn? Er so, ja, nee, hä, ist doch egal, so, ich, ja, ist ein guter Job, so, und ich mach's, na, und der hatte das Gesetz von Jante halt erwähnt, dass er sagt, ey, da lebt er nach, und da lebt auch sein Land nach, oder das ist ganz präsent bei ihm, er sagt, ey, nimm dich einfach nicht so fucking wichtig. Das ist das Gesetz von Jante in ausgeführt. Also auch wieder was in dem, was ich als Demut verstehe, obwohl Demut noch was Extremistisches ist, oder was, eine andere, deutlichere Haltung ist, aber sagt so, ja, fahr dich mal runter. Alles cool. Mhm. So, sei froh, dass du für dein Geld Popsongs schreiben kannst. Ne? Und ich bin auch happy, dass ich mich mit meiner lustigen kleinen Welt auseinandersetzen kann, dass ich ein Handy voller Kenji-Beats habe und mir vielleicht sogar mein Wellness-Hotel bezahlt wird, wenn ich daraus ein Album mache. Und das ist deswegen immer noch magical. Das ist deswegen immer noch nicht ein Sparkassenjob. So, das ist immer noch irgendwie für mich ein kleiner, du hast das mal so super schön gesagt, das fand ich super toll, kleines Hexenhaus, ne, und das ist total toll, so, und das ist aber nichts, was sagt so, fickt euch alle, ne, also vielleicht sagt es auch mal, fickt euch alle, aber aus einem anderen Grund, aber ey, ich bin näher dran, damit richtig cool happy zu sein, so, ne? Und das ist für mich halt super krass wichtig und super krass viel. So, und vielleicht ist es für einen anderen super banal, weil der ganz gesund groß geworden ist und das vielleicht schon ganz viel hat und der denkt sich, Junge, das sind Lines wie, so, das ist vielleicht sogar ein Kalenderspruch für dich. Für mich ist es halt elementar und da kann ich halt, ich kann dann da was draus machen, ne, weil es für mich krass ist, so, weil ich das nicht kenne und nicht weiß. So, und deswegen ist es für mich eine große Emotion und vermeintlich mache ich daraus einen großen Song und vielleicht ist es für jemand anders auch so ein Kontrakarlevel. Oh Gott, oh Gott.
Ja. Oh Gott.
Aua, aua.
Also ein Song, der mich richtig auch so, da weiß ich auch gar nicht, wo ich ansetzen soll, ist dieser ESO-Punk-Rap-Song. Da gibt es ganz viel drüber zu reden. Zum einen das Feature mit Pilz, also die, ich sage jetzt mal Person Pilz, finde ich interessant in Verbindung gesetzt mit diesem Inhalt von dem Intro Kotaro lebt allein. Dann finde ich den Song eigentlich so am zuckerwattigsten. Das heißt, mit diesem fetten Bass, das ist so ein Song, der einen sofort abholt. Das hat so, das hat schon fast der fröhlichste Song so des Albums. Dann natürlich, du wärst gerne mit Drangsale Disneyland. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht erstmal, wir haben beim letzten Interview, glaube ich, auch über Diltili gesprochen, über diese deutsche Battle-Rap-Liga. Daher kenne ich Pilz und ich kenne dieses mega kontroverse, ihr erstes Battle, und ich glaube, das war sogar das erste Battle Mann gegen Frau, wo sie gegen Nidalnip, was rückwärts Bin Laden heißt, der damalige Champion, gebattelt hat. Und damals wurde sie brutal gedisst, dafür rassistische Lines gebracht zu haben. Und was irgendwie total absurd ist, weil sie genauso auf der anderen Seite für extrem antirassistisches, also wirklich extrem antirassistisches Engagement bekannt ist. Und ich finde das krass, gerade in diesem Kotaro lebt allein, weil das genau das trifft, was dieser Typ oder Frau da sagt. So, ey, die Leute müssen mal ein Bewusstsein dafür kriegen, wer hier eigentlich zu denen redet. Deswegen verkürzt, wie kamst du auf Pilz? Kanntest du diese Debatte? Warum hast du sie als Feature-Partnerin ausgewählt?
Ich kannte die Debatte und die würde ich jetzt auch einfach komplett hier nicht mit reinbringen, weil, ja, also dass Pilz außer Frage steht, oder dass außer Frage steht, wo Pilz politisch steht und für was sie steht, und ist für mich einfach glasklar, soweit man für jemand anders halt sprechen kann. Deswegen, ne, diesem ganzen Battle-Ding stehe ich distanziert gegenüber, weil mir das nicht so viel gibt, weil ich auch da eine andere Ansicht habe. Ich kann das aber respektieren und würde das Fass auch fast gar nicht aufmachen wollen, weil das ja nicht mein, also da hängt, das ist mir gar nicht so wichtig, und ich glaube, man kann da immer auf einen guten Punkt kommen. Also man könnte mal da einen eigenen Podcast drüber machen, über das Ganze, was ist im Battle erlaubt, was nicht. Im Endeffekt darf das ja eh jeder selber entscheiden. Also da kann ich eine Aussage zu treffen, aber die ist für mich nicht relevant, weil ich kein Battle Rap mache, also in diesen Battle Runden. Na, deswegen, so, mir war es wichtig, oder ne, dass ich weiß, wofür Pilz steht, was sie macht und was sie kann, und was, also viel wichtiger auch, wofür sie steht. So, und deswegen, ne, ich hätte gern noch ein zweites Female Feature gehabt, so, da war sowieso klar, dass ich das auch ein bisschen, ne, damit es nicht so ganz so eine Würstchenparty ist, so, und dann, ja, ich mag, weil sie sehr rough rappt, so, das finde ich auch immer, weil ich mag ja schon auch ein bisschen in die Fresse Rap, also ein bisschen Forschung, ich mag sehr ruhigen Rap und ich mag auch sehr in die Fresse Rap, und ja, und so war es dann. Ich weiß gar nicht, ob ich jemand anders gefragt habe, aber nö, also so, sie hat das so am besten erfüllt, dass sowohl ich politisch hinter ihr stehen kann, so weit man halt jemand anders hinter jemand anders stehen kann, weil man kann ja nur vor den Kopf gucken, aber ne, man, soweit man sich sicher sein kann, und dass ich das auch mag, wie sie abgeht, einfach, ja, so mit dem, ist ein interessanter Aspekt mit dem Kotaro, aber das stand natürlich nicht im Zusammenhang, so, aber klar, es kann man ja im Endeffekt auf jede kreative Aussage oder jedes kreativen Output gilt dieses Intro. Also, oder es kann auch auf, es kann ja auch auf eine Gesprächsrunde sein. Oder, also, sobald ich meine Meinung zu haben und sobald ich meine, irgendwas aussagen zu können, dann greift diese Aussage da schon. Also das Intro. Mhm.
An dieser Stelle liebe Grüße an Anna, Jamie und Hanno, mit denen ich schon seit, ich glaube, letztes Jahr Frühjahr irgendwie plane, genau das, was du jetzt eben gesagt hast, mal eine Diltili-Folge zu machen. Wir sind irgendwie nie terminlich zusammengekommen, es hat irgendwie nie gepasst. Die haben da total die Bereitschaft, aber ich finde genau diese Frage interessant zu klären, oder nicht zu klären, einfach drüber zu reden, was kann Battle Rap, was soll Battle Rap, was bringt Battle Rap, wie cool ist es, wie uncool ist es und so. Deswegen war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie drauf raus wollte. Ich wollte einfach nur wissen, ob du diese Debatte kennst und ob du irgendwie da einen Standpunkt dazu hast. Und wie du eben gesagt hast, man kann das nur von außen beurteilen. Was ich aber viel interessanter finde, ist, da gibt's eine Line. Ich habe die akustisch nicht richtig verstanden. Sie heißt, ich wäre lieber mit Drangsal in Disneyland als mit dir und deiner sozialisierten
Rap-sozialisierten Indie-Band.
Genau. Ich weiß, weil du es mir schon mehrfach gesagt hast, dass du Drangsal gut findest. Jetzt hast du die Gelegenheit, einfach mal zu sagen, was er für dich transportiert und was genau dich bei dem Künstler Drangsal irgendwie anspricht und abholt einfach auch.
Na, ich habe ja so einige, also ich lese unheimlich viel, also so Ox-Magazin und generell Zeitschriften und höre viel Podcasts, gucke viel Interviews und habe da so eine ganz viel mit Musik auseinandersetz-Blase, die immer weniger im Rap stattfindet, so, und zwangsläufig, weil Rap-Medien ja immer wacker werden und auch schon teilweise schon immer wack waren oder sehr, sehr unangenehm waren, und ich aber auch viel andere Mucke höre, So, groß aufgemacht, das ganze Ding. Das heißt, ich habe dann immer ganz viel Menschen oder also Künstler, die so um mich rumschweben und die mich dann gerade interessieren und inspirieren und die mir gerade ein gutes Gefühl geben, die mich kreativ irgendwie anregen. Und das kann eine Stella Sommer sein, das kann eine Mia Morgan sein, das kann ein Drangsal sein. Ne, das ist dann, ich trage das immer ganz, ganz stark mit mir, so was da so passiert. Natürlich viel von Interviews. Und manchmal habe ich dann wirklich, dass ich schon 4 Interviews gelesen und gehört habe oder Podcasts, bevor ich einen Song gehört habe. Mhm. Ne, so, oder dann im Drangsalfall auch das Buch gelesen habe. Und das tut mir dann unheimlich gut und ich mache das gerne und ich finde das immer noch toll. Das ist immer noch mein Fanboy-Herz oder mein Wesen, das dann sagt, so, ey, das, was mit 14 bei Axl Rose passiert ist, ist dann jetzt in einer kleineren oder anderen oder ein bisschen kontrollierteren Form passiert das dann halt auch bei einem Drangsal, wo ich sage so, ey, das ist irgendwie krass. Der Typ ist halt auf jeden Fall offensiv unsympathisch, also vielleicht bewusst, oder es gibt wahrscheinlich sehr viele Leute, die ihn unsympathisch finden, aber da passiert dann ganz viel, wenn ich dann ein ganz langes Interview höre. Und den bahnbrechenden Podcast da mit im Dorfkrug höre, wo er auf so eine krasse Art über sein Ego spricht, über seinen Geltungsdrang und das auf so eine viel ehrlichere und gesündere Art macht und ich so relaten kann mit meiner Baustelle, mit meinen Sachen und es mir so viel gibt, so dann ist das halt einfach viel für mich und dann trage ich den mit mir und finde das super und beschäftige mich dann auch mit der Mucke und ich habe dann ja trotzdem immer so eine Sample oder so eine Hexenhaus-Mentalität, dass ich sage, okay, dann kommt halt so ein kleines Drangsal-Bild in mein Häuschen. So, und dann möchte ich gerne, dass auf meinem Album irgendwo was steht oder was, es passiert dann halt einfach so, weil ich natürlich dann damit für mich was aussage. Ich schreibe mir ja meine Atmosphäre selber irgendwie. Mhm. So, ich mache das ja nicht gezielt und sag so, okay, den könnte ich mal mit einbauen, sondern ich habe so, das schwirrt in meinem Konsumentenhexenhaus auch mit rum. Also das ist ja beides, das ist ja nicht nur das Kreativhaus. Ich habe ja nicht nur einen Proberaum, wo ich dann aktiv bin, sondern da sind ja natürlich auch ganz viele Platten von anderen Leuten so und ne, oder wenn Mia Morgan halt auf ihre Art über ihre Essstörung spricht und ich da unheimlich relaten kann, auch wenn ich das nicht ich mit Essstörung an sich jetzt nichts zu tun habe, aber ich habe das in der Klinik mitbekommen und da auch sehr viel über Essstörungen erlebt, weil ich einfach mit meinen Mitpatienten da gesprochen habe und das erlebt habe und mich da auseinandersetzt habe und in den Therapiegruppen da ganz viel von mitbekommen habe und dann auch immer das ist dann irgendwie wichtig und ich nehme das halt wie so ein Maskottchen auch mit, so weil das mir gerade was bedeutet so und ich da gerade irgendwie was draus schöpfe und das gerne habe. Das hat Substanz und ich hab dann gerne die Substanz und möchte die Substanz gerne ein bisschen halten. Ne, und finde auch sie super spannend als Mensch und als Person und als Charakter und in dem Hadern und in den Zweifeln und in dem Machen und dem Tun. Meistens finde ich die natürlich alle sehr viel sympathischer als das, was ich gemacht habe. Wenn ich mir dann Interviews von mir angucke und hinterher denke so, boah, krass, das merkst du noch, da merkst du noch so viel, da merkst du noch so dieses ganz, es ist schon nicht, ne, und ein Drangsal, ne, also ich glaube, die beiden passen ja gut zusammen, sind ja auch befreundet, so in dem Punkto Geltungsbedürfnis, also wie sympathisch die und wie ehrlich, sympathisch und ehrlich die ihr Geltungsbedürfnis darstellen und auch sich damit auseinandersetzen im Verhältnis zu ehemaligen Sachen, wie ich das dann vermeintlich versteckter und unsympathischer gemacht habe. Und so wie es auch andere machen. Ich merke es auch bei anderen, ich möchte dabei jetzt keinen nennen. So, ne? Und aber hauptsächlich die Kernaussage ist einfach, dass mich das inspiriert und dass ich, also das klingt auch jetzt ein bisschen drüber, aber also so, ich finde das toll, ich mag das, ich möchte da gerne, in der Bubble möchte ich schon gerne sein, bin ich ja nicht, so weil ich ja trotzdem noch zu unknown bin, so, aber das tut mir dann gut und dann nehme ich es halt mit. So, und dann würde ich halt auch sehr gerne ein Liebeslied für Stella Sommer schreiben. So, aber werde es natürlich nicht machen, weil ich verheiratet bin und meine Frau über alles liebe. Ne, aber verstehst du so, das gibt mir so viel, dass es trotzdem so viele tolle Sachen gibt. So, und das ist immer noch Leute, das, ja, ne, das das Gegenstück zu dem Mach One-Track, das inspiriert mich nicht, sondern ich finde dann toll, wenn das passiert. Und das passiert halt dann sehr wenig im Rap trotzdem. Ne, das gibt's dann auch immer mal wieder. Aber ja, ich glaube, das ist ja doch meine Form von Frieden machen mit dem. Also, dass es nicht mehr darum geht, dass ich halt super geil gefunden werden muss unbedingt, sondern ich finde selber Leute toll.
Aber ich finde jetzt so, gerade, du hast jetzt gesagt, du möchtest keine Bands nennen und da möchte ich auch gar nicht drauf hinaus, aber der Kern dieses Songs ist ja, dass man so tendenziell angewidert ist von Leuten, wenn die irgendwie, wenn man den Eindruck hat, die stellen aufgesetzte oder unreflektierte Gefühle zur Schau. Und irgendwie finde ich es aber so ein bisschen schwierig, weil, also, woher will man wissen, dass die, also, wenn die in diesem Moment so fühlen, dann ist es ja irgendwie okay, nur weil du oder ich jetzt vielleicht schon ein paar Stationen weiter sind. Ich finde es irgendwie schwierig, so.
Ja, nee, so, das ist keine allgemeine Meinung, indem ich einfach, wenn du mir sagst, wenn du mich fragst, ey, sag mal, was hältst du denn von Contra K oder was hältst du denn von Prinz Pi? Dann sage ich, okay, das ist Biomüll. Also Contra K ist bestimmt ein sehr netter Kerl und ein engagierter Kerl. Prinz Pi ist einfach unfassbarer Müll, also menschlicher Müll. Aber darum geht's gar nicht so sehr. Es geht ja mehr um diesen Prozess, dass ich dann ganz viel in mir erkenne oder dann weiß, krass, ich war mal auch an dem Punkt, so, ich habe auch nach Aufmerksamkeit gelächzt. Ich habe auch wahrscheinlich vielleicht vergleichbare Defizite und empfinde gerade aus dem Grund das total unangenehm, bei Leuten mitzukriegen, genau wie du es gesagt hast, ne, dass die einfach auf einem anderen Entwicklungsstand sind. Das soll auch nicht überheblich gemeint sein, aber das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass mir das dann ganz unangenehm ist, wenn ich merke, ich sehe das ja und ich sehe mich ja da drin und ich sehe ja dann auch, was ich vor einem Jahr gemacht habe, ich sehe, was ich vor 5 Jahren gemacht habe. Und ich sehe, wie ich gedacht habe vor 5 Jahren, ach guck mal, ich bin ja voll der nette, offene Typ, ha ha ha, nee, ich war ein schlimmer Mensch, so, ne, also nicht schuldhaft, auch die anderen nicht schuldhaft, so, aber das, ne, das ist ja nicht cool, so, und es ging jetzt einfach mehr darum zu sagen, ich find's spannend und anregend, dass sowas passiert und kann das bei einem Drangsal sehen und kann das dazwischen sehen und kann das auch bei mir morgen anders sehen noch und spannend finden und ja, auch da aus Liebe zu Prozessen, aus Liebe zu Zwischentönen, aus Liebe zu besonderen Charakteren, ne? So, das und das, was sie machen, das, was sie darstellen, dass es die gibt, das, ne, wo es ja doch alles teilweise dann so ein bisschen ein Retortengefühl hat, man sehr schnell ein Retortengefühl bekommt oder ein Klongefühl bekommt, so dass man sagt, ja krass, aber ne, es ist total super, dass es so jemand wie die oder andere gibt, so die halt auch nochmal so richtig unique einzelne Menschen sind, so, ne, und das da ziehe ich viel draus.
Der letzte Song, den ich mir rausgesucht hatte, der mich auch nochmal so gleich gekriegt hat, war dieser Ich töte Heinrich Kramer. Heinrich Kramer, kann man sagen, ist, wenn man es so populistisch zusammenfasst, ist der Erfinder der Hexenverbrennung. Kann man sagen, der Autor des Hexenhammers, so eine Art Leitfaden, woran man Hexen erkennt und Leute, die es zu verbrennen galt, wenn man sich mal überlegt, 100.000 Menschen alleine in Europa und davon 40.000 in Deutschland, das muss man sich mal reinziehen, also irgendwie deutsche Nation irgendwie so heftig, Spitzenreiter im Menschenkillen und du rappst am Anfang, bist du nur dumm oder katholisch? Das hat mich so ein bisschen gewundert, ich bin evangelisch eigentlich, aus der Kirche natürlich schon längst ausgetreten, aber machst du einen Unterschied zwischen katholisch und evangelisch? Nee,
nicht wirklich, also katholisch ist natürlich noch ein bisschen die extremere Form, also, ne, aber das ja, ist dann scheiße oder mega scheiße. Obwohl es auch ganz klar darum geht, das versuche ich ja dann auch, also da sehe ich mich dann ja auch wieder so in dem Ding, ich mache es dann teilweise sehr plakativ oder vielleicht auch absichtlich plakativ und ein bisschen plump, versuche aber auch innerhalb des Songs auch direkt wieder eine eigene kontroverse Haltung einzunehmen, so dass mir natürlich nicht darum geht, grundsätzlich Christen zu verurteilen oder nicht zu sagen, ja, jeder Christ muss sterben. Ne? Andererseits sage ich natürlich, Kirchen abfackeln ist wieder attraktiv geworden. Ne? So, das ist natürlich auch so ein bisschen künstlerisches Kokettieren mit extremistischen Haltungen, dann teilweise ernsten Aussagen, dann filigranen Aussagen, dann wieder total trotteligen, plumpen Aussagen. Ne? So, ja, ich habe ja auch immer noch eine eigene Meinung zu einem Glauben, ich habe eine eigene Meinung zum christlichen Glauben, so, und habe mir eigentlich über die Jahre sogar eher eine wertschätzende Haltung ja nicht angewöhnt, angeeignet der Kirche gegenüber. Ne? Aber jetzt zielt es ja dann doch auch sehr, klar, es geht grundsätzlich schon auch immer um den Glauben, aber es geht natürlich ganz klar um diese Hexenverbrennung, um das, was da passiert ist, dass den Part, den die Kirche wieder gemacht hat, den Part, den die Kirche jetzt wieder einnimmt, in der fehlenden Reflexion, in dem fehlenden Aufarbeiten, wenn man wieder sagen muss, ey Leute, ne, ja, es gibt ganz viel tolle Menschen, die in christlichen Netzwerken, also die im Rahmen von christlicher Arbeit ganz viel Tolles an Menschen leisten. So, und das ist ganz wichtig. Und die dürfen eigentlich nicht pauschalisiert werden. Trotzdem habe ich mir jetzt rausgenommen, da zu pauschalisieren. Und habe es an anderer Stelle auch wieder rufen. Und trotzdem ist so das Gefühl, okay, es wäre eine Brandrodung, wäre echt mal ganz gut.
Mir widerstrebt so ein bisschen, wenn du sagst, es gibt Leute, die im Rahmen des christlichen Glaubens was Gutes tun, weil ich mir irgendwie so denke, das ist vielleicht gar nicht im Rahmen des christlichen Glaubens, sondern im Rahmen der Menschlichkeit. Also ich empfinde dieses Christliche als übergestülpt, oder das ist jetzt nur so von meiner Seite, aber eine Zeile heißt auch, die Ausrottung des Vatikans kann kein Fehler sein. Warst du schon mal in Rom? Warst du schon mal in dem Vatikan?
Nein.
Also ich fand's ultra abstoßend, dort diese Zusammenraffung von Schätzen zu sehen, diese absurde Menge. Du konntest wirklich überhaupt nicht mehr, also irgendwann warst du so gesättigt, nach 10 bis 20 Minuten, du konntest gar nicht mehr irgendwie differenzieren, was ist jetzt was. Das war einfach nur eine Überflutung von Kunst, und ich fand es wirklich abstoßend und nicht beeindruckend.
Das glaube ich.
Deswegen dachte ich, vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt.
Nee, das reicht mir schon von hier aus. Also ich glaube, wenn ich da wäre, dann würde ich, glaube ich, durchdrehen. Also da ist halt natürlich auch ganz viel Überdruss und ganz viel, also ähnlich wie der Polizisten-Song vom letzten Album, wo ich sag so, ich muss jetzt, das muss jetzt auch mal sein dürfen. Ich möchte solche Sachen jetzt einfach sagen. Ich möchte jetzt sagen, ich möchte den Vatikan ausraten. Punkt. Ich muss nicht mehr reflektiert sein. Ich bin ein schlauer Mensch, ich bin ein emotionaler Mensch, ich bin ein lieber Mensch. So, aber es passiert so viel und ich muss das jetzt irgendwie so sagen, und ich lebe dann auch damit so, und ne, genau mit den Kirchen abfackeln, so das muss jetzt auch mal sein dürfen. Ich darf auch als schlauer und liebevoller Mensch das jetzt auch einfach mal sagen, und ich weiß auch gar nicht, warum ich sage, ne, und ich, was es da ist, aber irgendwie muss das jetzt auch mal sein. Ich muss auch einfach mal ein Arschloch sein dürfen. Also nicht ein Arschloch, aber ich muss jetzt auch einfach mal wütend und hasserfüllt sein dürfen. So, und das setzt ja nicht um, dass ich es wirklich mache, aber ich möchte jetzt einfach diese Haltung auch mal haben und möchte jetzt einfach mal sagen, Alter, ich möchte euch so in die Fresse hauen. Verdammte Scheiße, ich bin so angepisst. Ich habe ein Kloß im Hals, wenn ich das erzähle. So, und das muss jetzt auch mal sein dürfen. Das ist mir egal. Ich darf jetzt auch mal unreflektiert sein. Fuck you all.
Und das ist interessant, weil ich weiß nicht mehr, in welchem Song das ist. In irgendeinem Song sagst du, Prolet sein und Feminismus schließt sich nicht aus, was ja quasi genau das Gegenteil ist von dem, was du gesagt hast. Du sagst ja jetzt quasi so, ich kann reflektiert und schlau sein, aber ich kann auch genauso sagen, das finde ich jetzt scheiße und ich will da auch gar nicht reflektiert drauf eingehen. Aber das andere ist ja, ey Leute, aber jetzt bei Feminismus, du musst es nicht raffen, mach's einfach. Also so verstehe ich es zumindest. Ich weiß nicht mehr, in welchem Song ist denn diese Line? Ist es in dem Marotten-Maskottchen?
Nee, das ist, glaube ich, ein Dessert vor der Anarchie. Was ist das, glaube ich?
Ja, genau. Ja. War so gemeint, ne? Du musst es nicht verstehen, mach's einfach.
Nee, war nicht so gemeint, glaube ich. Nee, also vielleicht kommen wir zu dem Punkt, dass ich dann doch verstehe, dass du es besser verstanden hast als ich. Haben wir das jetzt mit Heinrich Kammer schon abgeschlossen? Ich wollte auch noch mal ganz kurz Shoutout oder ein ganz, ganz liebe Grüße an Anna sagen. Das habe ich vorhin vergessen, da ist weitergeredet. Von Donald. Ich würde sehr gern bei einer Diskussion teilnehmen, als Außenstehender, Nichtversteher. Nee, du hast gesagt, christliche Glauben und das zusammen, das wäre mir noch. Also ich habe so erlebt, ich habe solche Erfahrungen gemacht, dass ich im Rahmen teilweise von meiner Arbeit, teilweise privater Natur oder dann damals nach dem Wechsel vom Osten in den Westen, dass ich einfach, habe einige positive Erfahrungen an Menschen, die sich ganz deutlich am christlichen Glauben orientieren, sich ganz deutlich als Christen definieren, die in dem Bereich beruflich tätig sind, die für mich das irgendwie ausgestrahlt haben. Ich will mir jetzt vielleicht nicht anmaßen zu sagen, ja, die sind wahrscheinlich auch so gute Menschen, aber sie haben es ja sehr deutlich als Christen propagiert oder sich als Christen verhalten, die einfach toll waren, die tolle Arbeit geleistet haben, die Gutes getan haben, die in Jugendarbeit, in bedürftigen Arbeit die einfach tolle Menschen waren. Und denen tut man Unrecht. So, und deswegen habe ich mich früher, ne, in der ersten Punkerphase so mit 14, 15, ja, Kirche, alles scheiße. Und ich gehe zwar jedes Weihnachten gehe ich mit meinen Eltern hin, aber spreche dann das Vaterunser nicht mit und habe eine Lederjacke an und fühle mich krass, genieße es aber trotzdem, ne, von der Atmosphäre und so weiter. Und ne, dann zu sagen, nee, ich will eigentlich gar nicht so provokativ sein. Wie wär's denn mal, wenn ich die Haltung einnehme oder wenn ich mich damit mal beschäftige, was da auch Gutes dran ist? Ne, das ist doch viel, viel schwieriger, die Haltung, so, ne? Das war das. Und jetzt kam der Umschwung, dass ich sage, nee, okay, jetzt ist wieder ein neuer Impuls, jetzt ist da was Neues, was mich beschäftigt, sehr viel Wut, sehr viel Traurigkeit, sehr viel Verzweiflung, ne? Sehr viel verzweifelter Hass, so. Und ich kann für mich sagen, ich habe Menschen getroffen, die das ausgestrahlt haben. Ne? Das, ja, das war mir wichtig. So, das findet statt. So, es gibt's. Das sind irgendwelche Gruppenleiter, das sind irgendwelche Engagierten. Wahrscheinlich waren die auch so gute Menschen, aber die haben das war sehr stark verknüpft. Das waren nicht einfach nette Menschen, die gesagt haben, ja, ach so, ich bin übrigens auch katholisch, sondern die haben sehr stark im christlichen Glauben gehandelt und agiert und sich selber auch so dargestellt. Und die waren ganz tolle Menschen.
Ich lasse es jetzt einfach so. Ich lasse es jetzt einfach so stehen, weil ich dich interviewe und du nicht mich.
Alles klar.
Wenn du mich jetzt interviewen würdest, würde ich noch was hinzufügen.
Dass es tausendfach schlechte Erfahrungen gibt und dass es inzwischen die Kirche auf dem Level ist, dass es besser wäre, die zu brandroden und dann vielleicht die paar Prozent, die gut sind, leider mitzuroden. Das ist jetzt meine Haltung. So, ne? Nur um es vollständig zu machen. So, Proletariat und Feminismus ist gemeint. Das ist eine gewisse Schnodderigkeit, eine gewisse, also man muss nicht der sensibelste, weicheste, vorsichtigste Mensch der Welt sein, sondern du kannst auch eine große Fresse haben und trotzdem Feminist sein. Du kannst auch Bier trinken und rumschreien und Feminist sein. Ne? Also du, das meine ich so ein bisschen. Das ist ja immer so dieses früher, dieses woke Ding ist ja sowas ganz, ne, im Klischee natürlich nur. Wir wissen ja, dass es das nicht stimmt. Sondern ich kann doch auch ein exzessiver leidenschaftlicher Mensch sein. Ich kann natürlich aufpassen, dass ich dabei keinem auf die Füße trete. Aber mir ist dieses Bild halt ganz wichtig zu sagen, ich muss ja kein Akademiker sein. Ich muss ja nicht der linke Superschlauberger sein, sondern ich kann ja auch einfach frei Schnauze sein und aus dem Herzen sein. Und ich kann ja, ne, und trotzdem kann ich Feminist sein und kann sagen, ich verletze aber, ich achte darauf, dass ich in meiner Prolligkeit kein Verletzer und niemand zu nahe trete. So, das, was wichtig ist, dass es halt nicht nur dieses Bild gibt von, ja, ganz ruhig, so wie früher so in den 80ern vielleicht so Ökos angesehen würde, ja, lass mal drüber diskutieren und so. Nee, ich kann doch geil sein, ich kann doch sagen, ey, komm her, Alter, ich nehme dich in den Arm, was geht? Beste, jo, hier Bierchen, Bierdusche, was geht? Super geil und bitte mach mal den Scheiß nicht. Verstehst du? So, das muss nicht akademisch hochsensibel sein. Sondern ich kann das ja vielleicht auch so auf dem Bauch schaffen. So, das, ne, das ist ein neuer Feminismus, neue Wokeness. Eine Wokeness muss nicht anstrengend und bla sein, sondern es können auch mega herzliche, voll tätowierte, ganzkörperbehaarte Assis Proleten sein. So. Das wäre doch schön.
Witzig, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich bin wahrscheinlich viel zu spät auf Cobra Kai angeschnappt jetzt gerade und habe vor irgendwie 2-3 Wochen komplett alle Staffeln durchgeschaut und da gibt's ja diese Hauptperson Johnny, ja, der irgendwie noch in den 80ern, ja, hängt und genau wie du eben sagst, so auf so eine ganz rüpelige und eigentlich eher so, ja, prollige Art irgendwie schon so Feminismus, raff ich nicht, was geht, aber hey, wenn's für euch okay ist, so, ich weiß genau, worauf du hinaus willst, dieses Entzaubern und Entakademisieren, ja, von so, ja, genau, wow, super, nur für Intellektuelle, nee, ey, so ist okay, du musst auch nicht zwingend gendern, um Feminist, ja, zu sein. Du kannst andere Dinge tun, die Sache weiterbringen. Ich weiß, worauf du damit hinaus willst. Und es ist ja auch ganz witzig, vielleicht kann man das jetzt hier auch mal im Podcast sagen und auch vielleicht auch drin lassen, dass du eine Punkband hast, von der du mir quasi die Sachen geschickt hast und ich habe dir echt gesagt, so, ey, ich mag dich super gerne, aber ich kann diese Musik nicht hören. Ich finde die super prollig. Aber ich habe keine Sekunde gedacht so, ey, Vandalismus ist, was ist für ein Proll? Sondern für mich war vollkommen klar, dass die eine Seite, das hat aber mit der anderen, mit dieser Rap-Seite oder mit der, wie ich dich im Gespräch erlebe, überhaupt nichts zu tun.
Schön, dass du unser kleines Punk-Gate wieder, das hat mich natürlich unfassbar verletzt, weil ich leidenschaftlich immer deine Sachen lese und so, ja krass, die habe ich noch nie gehört. Alles klar, Nadine ist einfach so der Fighter, der Most Unknown und dann so, ja, okay, nein, Du kriegst keine Review. Ich mache 1000 Reviews für Leute, die keinen Arsch kennt, aber dich nicht, weil ich verstehe das nicht. Wenn das zu prollig ist, verstehe ich das gut, weil das halt schon gut schrottig ist. So, ne? Aber das ist ja okay. Ich hatte so, dass du es auch wirklich irgendwie doof findest. Aber gut, dass wir das aufgearbeitet haben jetzt.
Ja, gut. Lass mal zu den sogenannten, es klingt jetzt super hip, lass mal zu den Insta-Fragen kommen. Du hast dich bestimmt gewundert, wieso schaut ihr jetzt auf einmal auf ihr Handy? Es haben tatsächlich ein paar Leute Fragen an dich gestellt, die ich dir jetzt einfach mal so vorlesen würde, ja, in der Hoffnung, dass du die relativ kurz beantworten, okay, kannst. Cholerika schreibt, neues Feed mit Gossenboss. Kuss dein Cholerika.
Küsschen zurück oder Umarmung zurück. Corona-konforme Umarmung zurück. Gosse hat viel zu tun. Aber ja, immer. Klar, wir sind Freunde, alles gut und ja, es ist, mit dem Features hängt immer so ein bisschen davon ab, wie ich halt dann drauf bin. Ne? Manchmal habe ich auch gar keinen Bock auf Features, dann bin ich wieder voll open, will halt eher was Offeneres machen und Gossi ist einfach ja, ist ein guter Kollege.
Für alle, die keine Ahnung haben, Gossenboss mit Z heißt der Gute und der macht echt gute, jawolle, Musik. Das Gespenst Waffs möchte gerne wissen, Collabo-Album in Versalien scheint wohl wichtig zu sein, dass das ein Album ist und kein einzelner Song. Mit wem? Fragezeichen.
Das ist natürlich, also ich habe das früher, also ich habe mir ja auch immer gerne so eine Rap-Gang mal gewünscht, weil ich bin ja auch lieber an der Band inzwischen. Dasselbe ist dann, das ist ja dann irgendwie quasi das, das wird nichts mit den kurzen Antworten, ne? Ich beeile mich. Also so ein ganzes Album zusammen machen ist ja ein unheimlich intensiver Prozess so, ne? Der kann auch aus besagtem Kleinkrämertum ganz schön schwierig werden, genau wie Features ganz schön schwierig werden können. Deswegen ist wahrscheinlich auch irgendwie gemeint, dass mit wem man sich dann, also so wie mit wem willst du gemeinsam in Urlaub fahren, ne? Nicht nur mal ein Saufen gehen, sondern mit wem würdest du in Urlaub fahren? Das ist natürlich ganz schwer, wenn man die Leute da nicht kennt. Ich würde mich wahrscheinlich jetzt weniger drauf einlassen als früher, so, weil ich dann das auch schon genieße, da jetzt meinen eigenen Dings zu haben, aber ich müsste mit den Leuten mal quatschen, dann würde ich natürlich auch dann aber auch sehr, sehr gerne unartverwandt, also dann jetzt ein Rap-Collabo-Album. Es hängt natürlich einfach auch, also da muss ja, ist ja dasselbe, die müssen ja auch voll Bock auf mich haben und das muss ja auch voll zünden, ne? Ich fand das mit Kamikazes damals total super, weil ich mich sehr connected mit denen gefühlt habe. Es kam dann bei deren Fans von denen nicht so gut an, bei meinen schon, so dass das war toll, so das war cool, so, also ich mag ja diesen Prozess dann wirklich auch zusammen zu hocken und was auszuspinnen und so rum zu, yeah, und zu denken, wir übernehmen die Welt und ja, und so, das ist schön und das würde ich immer machen und deswegen fände ich es halt cool mit jemand anderen, also so Drangsal wird es wahrscheinlich nicht, es wird eine ganze Menge Leute halt nicht machen, so, wenn ich es mir aussuchen kann, würde es vielleicht eher aus einer anderen Richtung sein, dass man es vielleicht so ein bisschen kombinieren kann, so ein bisschen Indie.
Lukip möchte wissen, nochmal was mit Hiro in Arbeit. Ich glaube, Hiro hat für das letzte Album ziemlich viel produziert, richtig?
Hab
ich
der hat, waren drei Beats auf dem letzten, also viel ist das jetzt nicht, aber mehr als weniger. Aber da muss man sagen, das ist daran geschuldet, dass ich das einfach recycelt habe. Also der hat es nicht aktiv gemacht. Ich glaube, der weiß das auch gar nicht. Ich habe es ihm noch gar nicht gesagt. Weil das war mal vorher abgesprochen, also ein neuer Beat war dabei, der bei mir noch rumlag von alten Zeiten, dann, also auch ganz liebe Grüße, aber ich hör's ja sowieso nicht, aber vielleicht spürt er es gerade. Dann habe ich ein Instrumental von ihm remixed, was schon, oder da habe ich dann drauf gerappt und einen Song habe ich von mir selber geremixed, also es war sehr herbeigepuzzelt, er ist halt momentan einfach nicht so aktiv und deswegen ist das gerade nicht, ja, aber ganz viel Wärme schicke ich jetzt raus in die Welt und hoffe, es erreicht ihn.
Nitram Regin Würhütz SS möchte gerne wissen, wann gibt es mal ein Konzert? Hast du jetzt gerade eigentlich schon beantwortet?
Habe ich schon? Gar nicht. Also, nee, also.
Gar nicht.
Nee, das hast du irgendwann am Anfang mal gefragt und da bin ich, glaube ich, auch nicht drauf eingegangen. Achso, was ich brauche. Ja. Irgendwo war die Frage mal und ich habe die, glaube ich, nicht gut beantwortet. Egal, ich sag's mal. Ja, es sind jetzt nicht so die, ich, das ist immer sehr aufregend für mich und ich bin dann, ja, sehr, sehr aufgeregt, auch sehr angespannt und wenn es dann auch so eine negative Anspannung geht, dann mache ich es jetzt auch gerade nicht und irgendwie passt es gerade nicht so rein. Ich habe gerade so nicht das Gefühl, mich so zur Schau zu stellen. Aber ich bin gerade auf diesem Power-Prozess, bin ich gerade nicht alleine aus. So, dass ich glaube, also wenn ich wüsste, dass ich würde mich zwar freuen und das ist auch mal toll gewesen, aber ich habe jetzt keinen Startschuss zu sagen, morgen plane ich das und stehe dann im Sonic Ballroom. Ich weiß, dass mich das gerade überlasten würde, so. Das tut mir leid. Also das ist jetzt gerade so eine Mischung aus Self-Care oder Wahrnehmung, dass das so, ich glaube, das kann ich gerade nicht gut leisten und ist gerade nicht so, will es aber auch nicht ausschließen. Und dann immer lieber als Band mit meiner sehr prolligen Punkband dann wieder. Dann macht's mehr Spaß.
Skate Destroy and Dice möchte gerne wissen, also Skate Destroy Dice heißt der Account. Kann man bessere Musik machen, wenn es einem schlechter geht?
Ja, das ist so dieses, ich glaube, das haben wir vorhin ganz gut schon beantwortet. So mit dem Level, also nee, glaube ich nicht. Also ich weiß schon, worauf das hinzielt, aber hätte ich früher wahrscheinlich auch gesagt, also als ich selber ein Downer war, hätte ich mir natürlich auch mehr downere Musik gewünscht und hätte auch alle verachtet, die dann nur ein bisschen aufgeräumtere Musik machen und hätte das auch als schlecht bewertet. Teilweise natürlich auch zu Recht, so, aber es wenn es dann einfach schlechte Musik wäre, aber nicht zwangsläufig so. Man hört halt die Musik, die halt gut passt, deswegen der Soundtrack, das Ritual, ne, das ist halt zu dem, was du da gerade brauchst. Das, wenn du Glück hast, macht ein anderer kleiner Weirdo dazu gerade die Mucke und die passt dann gut dazu. Ist halt cool. So, ne? Und ob das gut oder schlecht ist, also man kann schlechte und gute Musik kann man dann nicht nur objektiv, sondern, also man kann es auch objektiv sogar ein bisschen sagen.
Das. Ich finde, dass du dich da immer so ein bisschen unter Wert verkaufst, weil du tust immer so, als nach dem Motto, wenn du, also die Zuhörenden, gerade in dem Prozess bist, dann kann es sein, dass deins passt. Ich finde, aber es geht einen Schritt weiter, weil es kann auch sein, dass man deine Musik hört und auf einmal katapultiert wird in Gefühlszustände, die man vielleicht vergessen oder verdrängt hat. Und ich finde, es ist nochmal einen Schritt weiter. Würde ich jetzt einfach mal so ganz neutral als Zuhörerin einfach mal nochmal so zurückmelden. Dass ich glaube, dass es nicht nur so ist, dass du auf die Leute triffst, sondern dass du die Leute auch irgendwo hinziehst.
Ja, aber dann hoffe ich aber, dass es was Gutes, also oder was Schützendes ist oder so eine, also das, was ich dann ja auch ein bisschen selber dabei mache. So, ich versuche mir das ja selber dann schön zu schreiben, in Anführungsstrichen schön, sondern ich versuche es mir halt selber zu einem. Also das ist jetzt der Spoiler, das ist das Ritual. So, ich versuche dann was zu machen, was nicht eindeutig ein Ziel hat, sondern was so aber einen Prozess hat. So, und ich versuche den Prozess irgendwie schön, wertig, atmosphärisch oder irgendwie für mich relevant zu machen so und hoffe, dass das für jemand anders das auch ist. Und ja, wenn das natürlich ist, freue ich mich total. So, und wenn jemand anders sagt, so, boah, das ist so geil, dass ich mich das tätowiere, freue ich mich total. Mega, aber ich setze dann ja vorne an. So, also bei dem, so, okay, vielleicht ist das ja gut. Und wenn es dann jemand anders total toll findet, freue ich mich riesig.
Die letzte Frage kommt von Golden Boys. Und zwar, noch Kontakt zu Kaiser beziehungsweise Ming, Feature war mega.
Nee.
Die Leute interessieren sich sehr für deine sozialen Kontakte. Ja.
Nein, einfach nein. Frage beende.
Einfach nein. Wir sind jetzt beim Schluss des Interviews. Du weißt genau wie ich, das könnte noch 1000 Stunden dauern. Es dauert eh schon in Anführungsstrichen viel zu lang. Ja. Ich hoffe, dass sich irgendjemand das bis zum Ende anhört. Ich gehe aber stark davon aus. Ritual Ost heißt dein Album. Ich weiß, dass Baden bei dir ein großes Thema ist, was ja was Rituelles hat. Was ist das schönste Ritual, das du betreibst?
Ich glaube, das ist dann schon, muss man halt doch schon sagen, dieser komplette Reinigungsprozess. Also, weil ich ja doch früher, jetzt ein bisschen Rap-Story, nicht so, also ich war ja eine Zeit lang schon sehr, sehr wallraffig unterwegs, also habe schon wenig Kohle gehabt, so, und schon viel rumgehasselt, so, und für mich sind so kleine Sachen gerade voll krass, so, also ich glaube, ich habe das doch schon mal irgendwann mal gesagt, das klingt jetzt noch ein bisschen Banane, zum Beispiel neue Unterhosen, ne, so, also so ein kompletter Prozess von, mein Lieblingsritual ist, ich war draußen unterwegs, war allein in der Nacht, ich habe vielleicht ein bisschen Action gemacht, bin durch irgendwelche Gebüsche geklettert und irgendwo auf der Autobahn, ich war kreativ, ich habe mich schön ausgetobt, es war besonders, es war für mich, es war cool, es war kleckerig, so, das war total geil, ich bin richtig krass zerstört, also mit, ne, ich habe irgendwelche Dornenkratzer an mir, es ist total schön, ich bin so richtig schön kaputt, es ist alles nass und es ist total eklig und ich habe mich so voll gesaut und sitze irgendwo in meinem Auto, fahre nach Hause, steig in die Badewanne, schmeiß den ganzen Quatsch, einen riesen Klumpatsch aus Klamotten irgendwo in die Ecke, stell meine ganze Farbe irgendwo wieder hin, geh baden, Dings, und kann dann irgendwie in eine mittelteure Jogginghose und eine nicht C&A zehnfach Pack oder schon ausgenudelte sonst, und dann hab mir irgendwie eine Hose für eine, ich hab mir eine Lousy Livin Boxershort für 17 Euro gekauft, so, was einfach kein fucking Hype ist, sondern aber es ist für mich irgendwie cool, Sachen zu machen, die ich früher nicht gemacht habe, weil ich das Geld nicht hatte, so, das klingt jetzt nach der Waxen Rapper Story. Aber im Endeffekt, ich habe irgendwas Gutes und gehe dann in was Warmes, Geborgenes. Ich merke, mein ganzer Körper ist irgendwie komplett ausgefordert und gereinigt und gehe danach wieder in eine gute, geborgene Muschel zurück und lieg dann da und fühle mich überall und fühle mich aber auch sehr geliebhabt von meinen Klamotten und auch so, also so, also ich mag Prozesse ganz wichtig. Ich bin ein großer Prozessfreund. Also das kann, ich mag, wenn sich das was bewegt, so wenn das so, da merke ich, das ist so ganz krass wichtig für mich. Das mochte ich beim Kiffen halt auch immer. Ich mochte nie breit sein, ich mochte immer breit werden. Ich mochte diesen Prozess, wo das so rusht. Wenn ich dann breit war, dann wollte ich am besten, dass es wieder weg ist und dann wollte ich wieder breit werden. So, und ne, und ich, das sind, deswegen ist Ritual sehr. Ich hoffe, das war eine bisschen charmante künstlerische Antwort, aber es ist auch eine ehrliche Antwort.